loading.
Could you put like Keanu on your helmet or something so if I see you again, I'll know it's you?
People enjoy the Keanu Reeves. That's very nice.
That is nice.
Thank you for mispronouncing your name. I was saying Keanu or something. It's Keanu. Is that correct?
I love movies. I love watching them, and I love making them.
Oh, my gosh. I mean, I got high.
Gosh, I think what they're about.
Are we in the Matrix?
Keanu Reloaded.
Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wird mit mir der Christiane.
Und mit mir dem Julius.
Und wir haben heute einen Gast, nämlich den Oliver. Hi.
Hallo Oliver.
Sag doch mal, woher man dich kennen könnte, wenn man dich denn kennt.
Aus Formaten, über die noch nicht gesprochen werden kann. Das ist so, where the magic happens. Man kennt mich aus irgendwelchen Auftritten, Podcast-Auftritten, die immer Gastauftritte waren, weil ich wahrscheinlich kein Geld für Podcast-Equipment hatte und offensichtlich auch noch nicht irgendwie die richtigen Ideen. Die Ideen sind in der Mache, das heißt, man könnte mich in der Zukunft kennen aus dem Podcast FEPA, das ist die Mischung oder die Verbindung von den Nachnamen der Macher dieses Podcasts. Das ist der Vettermann, das bin ich, und das ist der Dan Pardella, das ist dann sozusagen mein Co-Moderator, wenn man das so nennen kann. Hm. Und wir reden dann über technische Sachen, über viele andere Sachen, die uns so beschäftigen, mit Leuten, vor allem aus dem Basislager, das ist ein Coworking-Space, oder mit anderen Leuten, die irgendwie zufälligerweise zu Gast sind, die wir uns dann einladen, mal gucken. Aber das wird dann, glaube ich, so ein Laberformat und ansonsten werde ich wahrscheinlich hier nicht zuletzt gesessen haben.
Ja, das können wir schon mal so bestätigen. Ja. Ja, wie ist denn so deine Verbindung oder deine Beziehung zu Keanu Reeves?
Meine Beziehung zu Keanu Reeves ist wahrscheinlich die, die alle teilen. Das ist dann immer die klassische Sache mit der Matrix. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn vorher schon mal woanders gesehen habe. Ich erinnere mich zumindest nicht so prägnant an andere Filme. Hm. Aber das ist wahrscheinlich so die erste. Also Speed habe ich nicht gesehen. Und danach noch andere Filme, bei denen ich dann hier sitzen werde. Deswegen, da sage ich jetzt mal nichts zu. Hm. Und ansonsten keine Enge wahrscheinlich. Also wir haben schon, ich gucke gerade Christian an. Christian und ich haben letztens auch einen Film mit ihm gesehen. Ich hole das sozusagen, meine Kenntnisse, meine Studie über Keanu Reeves mit euch zusammen auf. Also
okay,
ich habe wenig Erfahrung mit Keanu Reeves.
Okay, das heißt, du kannst auch noch nicht so richtig sagen, was der so für ein Typ ist, was so seine Art von Acting ist und so. Also du hast da noch nicht so richtig ein Gefühl dafür oder schon?
Wahrscheinlich zu wenig, um das zu beurteilen. Es waren schon sehr verschiedene Rollen, die wir gesehen haben, aber es waren oft Rollen, wo er eine dominante männliche Figur gespielt hat. Mhm. Und die Art, wie ihr beschrieben habt, wie er sich bewegt, passt da halt gut drauf. Mm. Das heißt, es wirkte nicht irgendwie so krass quirky oder irgendwie merkwürdig oder unbeholfen, dass mir das krass aufgefallen ist. Und das ist mir auch wenig komischerweise bei dem Film aufgefallen, den wir heute besprechen.
Also okay.
Vielleicht hat es da aber auch reingepasst, weil er da eigentlich so eine klassische Rolle, wie ich gerade beschrieben habe, gespielt hat, in meinen Augen zumindest.
Ja, alles klar. I think what you really want is to destroy Toyland. So, wir sind alle frisch aus dem Spielzeugland wieder nach Hause gekommen, denn wir haben geschaut Abenteuer im Spielzeugland von 1986. Julius, hast du ein paar Filmfakten?
Ja, ich weiß, dass dieser Film von Clive Donner ist, also Donner wie, ne, dieser...
Wie Blitz und Donner.
Wie dieses Phänomen am Himmel. Und ja, also als ich geschaut habe, was der so gemacht hat, da kannte ich jetzt nichts von ihm bisher, aber man könnte vielleicht kennen, so aus so filmhistorischer Sicht, was gibt's Neues Pussy auf Deutsch, also auf Englisch What's New Pussycat, weil dieser Film, das war der erste Film, in dem Woody Allen zum Beispiel mitgespielt hat. Und zum Beispiel auch Peter Sellers, der ja sehr bekannt war zur damaligen Zeit, oder Peter O'Toole, den man zum Beispiel aus Lawrence von Arabien kennt. Mhm. Ja, also das ist sicherlich so einer seiner bekanntesten Filme. Oder zum Beispiel auch die Verfilmung Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, die man sicherlich auch kennt. Also wo dann die Geschichte über Ebenezer Scrooge erzählt wird. Und da hat zum Beispiel George C. Scott diese Hauptrolle gespielt. Den kennt man sicherlich auch, zum Beispiel durch Filme wie Dr. Seltsam. Mhm. Ja, und Clive Donner, der lebt nicht mehr, der ist 2010 verstorben und er war ein britischer Filmregisseur und Filmeditor. Ich kann ja jetzt ein bisschen mal auf die Hauptrollen eingehen ja, oder Nebenrollen. Ja. Also die Hauptrolle spielt Drew Barrymore, also die spielt nämlich die Lisa Piper. Und ja, also Drew Barrymore ist wohl die bekannteste, also neben Keanu Reeves in dieser Riege. Und ja, sie kennt man zum Beispiel, also insbesondere durch Filme wie zum Beispiel E.T., damit wurde sie auch richtig bekannt, also schon in sehr jungen Jahren. Und das wurde ihr auch so ein bisschen zum Verhängnis zur damaligen Zeit. Und zum Beispiel auch später dann durch Filme wie zum Beispiel
Charlie's Angels.
Ja, Charlie's Angels zum Beispiel, Drei Engel für Charlie hat sie mitgespielt. Oder zum Beispiel in Donnie Darko hat sie mitgespielt. 50 erste Dates, den ich damals eigentlich ganz gut fand, mit Adam Sandler. Also in sehr vielen Liebeskomödien dann auch später.
Und wie viele Jahre nach E.T. war das jetzt? Das war jetzt 86?
Das war eigentlich, also 86, ja genau, E.T. war 82 und genau, also 4 Jahre danach. Dazwischen hat sie noch in Filmen wie zum Beispiel Der Feuerteufel mitgespielt, also Firestarter auf Englisch. Das ist eine Verfilmung von Stephen King. Also Feuerkind heißt das, glaube ich, das Buch.
Okay, habe ich auch mal gelesen.
Und dann auch in der Stephen King-Verfilmung Katzenauge. Das ist so eine Kurzgeschichtenerzählung. Und da hat sie auch eine kleinere Rolle gespielt. Und auch zum Beispiel in dem Film Triple Trouble. Ich kenne den jetzt selber nicht, Triple Trouble, aber der war wohl auch recht bekannt zur damaligen Zeit.
Und in diesem Film geht es ja unter anderem darum, dass sie zu schnell erwachsen wurde. Das kann man wohl auch von der wahren Drew Barrymore behaupten.
Genau. Richtig, denn sie hatte früh damit zu kämpfen. Also sie ist schon früh, hat sie so kleinere Abstürze gehabt oder ich weiß nicht, ob es so kleinere waren, aber sie ist schon sehr früh in, ja, hat sie schon angefangen zu rauchen oder zu trinken. Also ich glaube so mit 9 Jahren hat sie sogar schon das erste Mal getrunken auf einer Party. Und später wurde es dann noch gesteigert mit zum Beispiel, ich glaube, also mit 12 Jahren hat sie zum Beispiel das erste Mal einen Joint geraucht. So. Mhm. Schon relativ früh, ne? Mhm. Also ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe mit 12 aber das erste Mal geraucht.
Ja, wir erfahren heute
ich kleiner böser Junge.
Sachen abseits vom Film. Ich fass.
Ja.
Ja, wer hat denn sonst noch so mitgespielt? Kennt man noch wen?
Herr Richard Mulligan. Den kenne ich jetzt selber nicht, aber der war wohl ein ein relativ bekannter Schauspieler. Im Theater, Film und Fernsehen ist er oft aufgetreten. Und ja, seine Filme kenne ich jetzt auch nicht so sehr. Das hat mir jetzt nicht so viel gesagt, muss ich sagen. Also der hat auch zum Beispiel in Drei Engel für Charlie mitgespielt, aber in dieser TV-Serie.
Ach so.
Oder Unsere kleine Farm sehe ich ja auch noch, aber...
Also ist wahrscheinlich eher dem amerikanischen Publikum
genau,
bekannter.
Also mir selbst sagt er jetzt nichts. Dann hat noch eine Eileen Brennan mitgespielt, die spielt zum Beispiel die Frau Piper. Ach so, ja, der Richard Mulligan, der hat den Barnaby, spielt er, also den Bösewicht dann, da kommen wir ja nochmal, gehen wir nochmal genauer drauf ein. Und die Eileen Brennan spielt halt die Mutter, beziehungsweise auch eine Frau in diesem Spielzeugland. Also die haben alle irgendwie so Doppelrollen, aber das... Da gehen wir später drauf ein. Genau. Ja, also sie kenne ich jetzt auch nicht unbedingt. Also ich habe die jetzt auch nicht vom Film her irgendwo gekannt. Ich weiß nicht, ob ihr sie irgendwie kanntet.
Nee, also nicht wissentlich. Ich fand aber, dass sie so aussieht wie die typische American Mom.
Ja, das stimmt, ja. Genau, also was ich hier sehe, ist zum Beispiel ein bekannterer Film ist Der Clou. Ein Film aus den 70er Jahren. Aber ja, war jetzt sicherlich nicht so eine bekannte Schauspielerin. Ja, und natürlich Keanu Reeves, der eine Nebenrolle spielt, eine größere. Ja, der spielt nämlich den Jack Nimble in dem Film.
Und einen haben wir aber noch, den Spielzeugmeister.
Ach so, ja.
Den kennt man auch vor allem.
Der Pat Morita, der spielt den Spielzeugmeister. Ja, der hat zum Beispiel in Karate Kid mitgespielt. Da war er nämlich der Mr. Miyagi.
Ja, okay. Gibt es irgendwelche Sachen von Produktionsbedingungen, was man unbedingt wissen sollte? Also ein Fact kann ich ja mal droppen, weil das habe ich gestern schon rausgefunden. Ich muss ja sagen, als ich den Film geguckt habe und vor allem dann, als die in diese Spielzeugwelt gekommen sind, dachte ich so, oh mein Gott, das sieht alles so ultra-amerikanisch aus, ne? Und dann habe ich geguckt und es wurde in München gedreht.
Genau, das steht sogar am Anfang des Films, also wenn der Vorspann kommt,
ja,
steht
da
ja sogar
nicht so richtig aufgepasst.
Bavaria, also in den Bavaria-Studios wurde es gedreht.
Ja.
Ja, also in Deutschland.
Ja, und spätestens krass, als dann Spielzeuge gezeigt wurden, die doch sehr wie erzgebirgische Volkskunst aussehen, ja, dachte ich, okay, auch, das ist hier aber nicht rein amerikanisch.
Das sieht auch sehr nach Kulisse aus und man sieht das wirklich sehr deutlich.
Ja. Es sieht aus wie so ein Freizeitpark, die finde ich.
Aber ist euch das auch so gegangen, dass es sehr klein wirkte?
Ja.
Ich dachte irgendwann, okay, wie viele Schauplätze haben wir jetzt durch? Wo die, vor allen Dingen, wo die, ach nee, das ist ein Inhalt, aber
ich habe das
am
Gefühl
Anfang
gehabt, nur die eine Straße wurde
gezeigt. Ja, es gab nur eine Straße. die vor allen Dingen ja immer, ach, darf man so, also die sind ja da auch rumgefahren mit so Autos und ich dachte immer so, hä? Wie oft fahren die diese Straße lang? Und es gab auch einen Kreisverkehr um ein Haus und ich dachte mir, wo ist jetzt dieser Kreisverkehr? Ist es dieses um dieses Haupthaus drumrum? Das war super, hat mich super irritiert.
Ja, man muss auch dazu sagen, also dieser Film, das ist eine TV-Produktion, also der wurde halt nur fürs Fernsehen gedreht und das sieht man dem Film auch an. Also der hat wirklich kein großes Budget wohl gehabt anscheinend und ja, also noch ein Fact dazu, also in Amerika ist, also es gibt so einen Director's Cut, der ist fast 2,5 Stunden lang, kaum zu glauben eigentlich bei dem Film.
Ja, und das heißt nochmal eine Stunde drauf.
Ja, genau. Und ich war schon so nach 1,5 Stunden, dachte ich mir schon, ja okay, ist jetzt gut, ne?
Ja.
Und das hat mich auch schon gewundert, weil dieser Film so hart, ab und zu komisch geschnitten, hart geschnitten wurde. So. Und manchmal dachte, hä, da fehlt doch glaube ich was.
Da läuft noch so Musik und das eine Lied, was sie gesungen haben, klingt aus auf einmal, zack, weg. Und ich dachte mir so, hä? Atmosphäre, die sie so aufbauen, ist super schnell tot. Und ich dachte mir, hat da jemand selber Hand angelegt?
Ja, das war wirklich sehr seltsam. Der hat super keine guten Übergänge, der Film. Also, und das liegt halt an diesem Schnitt. Also, dass es halt eine längere Version gab.
Aber das ist voll merkwürdig, weil doch Directors Cuts, da wisst ihr beide jetzt mehr, die sind doch meistens so ein bisschen wie so ein Extended Cut.
Genau.
Ja, und der ist ja genau der Umkehrschluss. Ja. Wir machen einen langen Film, mal so zack, zack, kurz.
Nee,
der längere ist der Directors Cut. Das kürzere ist die TV-Fassung.
Ach so. Genau, der wurde halt fürs Fernsehen nochmal gekürzt.
Weil so, wie ich das nämlich nachgelesen habe, stand irgendwie da fürs Kino oder so. The film was shortened to 49 minutes for overseas theatrical release. It is this version that received the worldwide home media release. Also wir haben den home media release gesehen, glaube ich. Und ich glaube, dieser 145 Minuten Cut ist im Fernsehen gelaufen. Also das ist der veröffentlicht wurde um Weihnachten, aber nicht als Video erschienen ist.
Ach so.
So rum habe ich gedacht. Und deswegen habe ich gedacht, der Director's Cut sozusagen, wo dann nochmal zusammengecuttet wurde, ist der. Aber
nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Director's Cut ist ja immer so, wie der Regisseur das haben möchte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der die 90 Minuten
dachte ich dann auch
haben wollte.
Ich hab vielleicht habe ich mich einfach auch verlesen. Es kann gut sein. Asche auf mein Haupt. Aber das war irgendwie sehr komisch, genau. Hast du denn sonst noch Hintergrundinfos?
Ja, ich bin ja erstaunt, dass dieser Film bei den Kritiken so gut wegkam. Zum Beispiel Rotten Tomatoes bezeichnet den Film als eine charmante traditionelle Fabel. Also das ist ja noch recht wohlwollend. Oder auch Kino.de halt, schrieb auch recht nette Worte zu diesem Film. Und es gab sogar eine Nominierung, also Drew Barrymore wurde im Jahr 1988 für den Young Artist Award nominiert für diesen Film. Und das wundert mich ein wenig.
Ja, du warst aber beim letzten Mal schon eher skeptisch diesen Keanu Reeves Film aus den 80ern gegenüber, inwiefern das heute auch wieder auftritt und wir vielleicht dagegen reden müssen, werden wir dann sehen.
Das kann wohl sein. Ich bin gespannt.
Oliver, hast du noch Fakten für uns?
Also das Spannendste, was ich daran herausgefunden oder da so rausgefunden habe, als ich dann so ein bisschen mich auf die Suche in den eigentlich klassischen Datenbanken begeben habe, ist, dass das Ganze ja eben nicht nur ein Film ist, der mal fürs Fernsehen umgesetzt wurde, sondern es basiert ja auf einer Operette. Das heißt, das, was man in dem Film erlebt, das immer ein Wechselspiel ist zwischen Textpassagen, die dann übergehen in Musik, wo dann nochmal bestimmte Sachen zelebriert werden oder auch teilweise wiederkehrende Motive sind, die für den Film relativ relevant sind. Das kommt eben wegen dieser Vergangenheit nämlich mal stark an. Das Merkwürdige ist aber, dass der Film letzten Endes aus der Grundoperette nicht mehr so viele Lieder enthält. Also es wurden nur einige, ich glaube ein und zwei Lieder übernommen. Das Hauptsächliche war, glaube ich, das am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, dieser Spielzeug-Menschenmarsch und das Titellied Toyland, also Spielzeugland, was sie, glaube ich, am Anfang singen, als Drew Barrymore landet. Was auch ein bisschen nach Akte X klingt, aber so. Und was aber noch witziger ist, ist, dass es nicht nur die erste Umsetzung war. Es war nicht der erste Film, sondern, jetzt muss ich mal kurz
Aus den 30ern gab es eine.
Genau, es gab
mit Lauren Hardy, ne?
Ja, und dann gab es aber noch mehrere TV-Produktionen zwischen 1950 und 1960. Insgesamt drei Stück mit verschiedenen Darstellern, die mir alle witzigerweise nichts gesagt haben. Aber das ist sozusagen wiederholt aufgegriffen worden, wahrscheinlich, weil das ein bisschen so ist, man kennt es ja, dass um Weihnachten immer gern dieselben Filme gezeigt werden. Klassiker Kevin allein zu Hause oder bei Doctor Who ist es ja noch krasser, da gibt es immer eine Weihnachtsepisode oder so eine Neujahrsepisode. Und so ähnlich scheinen dann in bestimmten Jahrgängen immer wieder dieser Film umgesetzt zu sein, um dann sozusagen in der Vorweihnachtszeit auf Weihnachten vorzubereiten oder die Vorfreude zu teilen.
Ja, das scheint auch tatsächlich oft im amerikanischen Fernsehen gelaufen zu sein, weil wenn man sich so Letterboxd-Kritiken durchliest, da schreiben viele so, oh, ich kenne den noch aus meiner Kindheit, da habe ich den so oft gesehen und so. Und jetzt gucke ich den nochmal und irgendwie ist er ja doch schlecht gealtert und so weiter. Also irgendwie scheint er in Amerika nochmal.
Die Farben.
Ja. In Amerika scheint er einen anderen kulturellen Stellenwert zu haben.
Ja, dann nicht so ein Kultfaktor. Also ich kenne jetzt keinen, der den irgendwie Weihnachten schaut. Also das ist ja was anderes wie zum Beispiel Kevin allein zu Hause. Also das ist ja hier so ein Kultfilm.
Aber ich finde, wenn du die vergleichst, weil das sind ja beides sehr amerikanische Filme, finde ich, also gerade wegen der Szenerie und sowas, da habe ich wirklich gedacht, so ein bisschen auf Schwarzwald, wenn die über diesen Wald erzählen, hinter diesem Zaun. Und der hat mal abgesehen vom Anfang, wenig amerikanische Motive, finde ich. Also irgendwie ist mir da nichts krass aufgefallen, dass ich sage, da ist so sehr viel mit Geld und Pomp und dies und jenes zu tun. Obwohl am Anfang gibt es so ein, zwei Sachen, die ich schon sehr amerikanisch finde. Aber Kevin allein zu Hause ist ja wirklich so sehr klassisch wie Amerika Weihnachten feiern. Ja. Und so, das taucht in dem Film gar nicht auf.
Schon allein dieser Vorort, also wo es spielt. Also da ist ja, also in diesem Film sieht man das ja nicht wirklich. Also man sieht ja nur dieses Spielzeugland. Und dann halt so am Schluss sieht man noch ein Haus und am Anfang halt so diesen Spielzeugladen. Aber und ansonsten, Schnee. Ja, und Schnee. Also viel siehst du ja eigentlich nicht in dieser realen Welt. Ja, und somit kommt dann auch nicht so richtig dieses amerikanische Flair auf. Ja. Ich frage mich auch, warum das in Deutschland gedreht wurde. Warum haben die den Aufwand eigentlich betrieben, extra nach Deutschland, also sich da aufzumachen und zu drehen? Weil es sind ja eigentlich größtenteils britische oder amerikanische Schauspieler, ne, und Team.
Ja gut, aber viel von dem Produktionsteam war ja auch deutsch oder deutschsprachig zumindest, wenn man so die Namen sich anguckt, wer da mitgewirkt hat.
Ja, aber so von den Schauspielern an sich und der Regisseur, also das sind ja schon Amerikaner oder Briten.
Ja. Vielleicht gab es Fördergelder aus Deutschland.
Ja.
Das könnte sein, dass das schön vielleicht über, obwohl das ist ja in dem Bavaria-Studio.
Ja, da kriegt man dann Fördergeld. Also wenn es ja in Deutschland gedreht wird, dann kriegt man ja Fördergeld.
Aber ist es nicht vom Öffentlich-Rechtlichen finanziert worden, weil dann wäre es in Deutschland gelaufen. Ja. Da kann man Gift drauf nehmen.
Ja, es wurde ja, also das ist ja auch gelaufen in Deutschland.
Aber es spielt nicht in Deutschland. Das meintest
Ach so,
du jetzt, oder?
Ja.
Oder es wäre breiter auch und vielleicht auch wiederholter ausgestrahlt worden.
Ja.
Gut, Oliver, magst du uns eine kurze Inhaltsangabe geben?
Das mache ich sehr gerne, auch wenn ich sie mir nicht aufgeschrieben habe, aber das wird man dann später noch merken. Der Film hat jetzt keine krass bestechende, sehr detaillierte Handlung, sondern die ist halt eben recht einfach erzählt. Wir haben die Lisa Piper, die halt eben gespielt ist von Drew Barrymore, und die ist halt in der Vorweihnachtszeit zu Hause und bereitet da irgendwie so ein bisschen Backzeug vor und so. Und dann stellt sie plötzlich fest in den Nachrichten, oh mein Gott, ein Blizzard kommt. Und das ist ja ein krasses Naturereignis in Amerika, was auch eben viel mit Gefahr assoziiert wird, selbstverständlich. Und dann rennt sie los und will ihre Schwester und alle Menschen in dem naheliegenden Spielzeugladen warnen, dass sie bitte alle nach Hause gehen, weil der Blizzard kommt und sonst werden die eingeschneit und die kommen nicht nach Hause. Und dann rettet sie sozusagen ihre Schwester und das halbe Kollegium da aus dem Laden raus. Die machen sich auf nach Hause im Auto und da geschieht dann ein sehr interessanter Unfall. und Lisa schlägt scheinbar mit dem Kopf auf, ist dann bewusstlos und landet dann wundersamerweise im Spielzeugland, in dem sie tolle Dinge erlebt, sag ich mal, die wir dann gleich noch durchsprechen und auch eigentlich lernt, was es bedeutet, ein Kind zu sein.
Ja, sehr, sehr schön. Dann gehen wir mal ins Detail, in die Analyse dieses Films. Ja, wir bekommen am Anfang mit, dass Lisa in Cincinnati wohnt, was auch noch eine zentrale Rolle spielt.
Das wird sehr oft erwähnt.
Oh mein Gott, dieses Lied.
Und aus Kanada kommt ein Sturmtief herangerast. Das Problem ist, dass Lisas Mutter gerade nicht zu Hause ist. Die ist nämlich irgendwo unterwegs mit dem kleinen Bruder und telefoniert mit Lisa. Und man bekommt so ein bisschen mit, dass Lisa offenbar eine Person ist in diesem Haushalt, die schon sehr viel Verantwortung übernimmt. Weil, wie du gesagt hast, sie kümmert sich dann darum, dass irgendwas gebacken wird. Und die sagt ja auch irgendwie, glaube ich, in einem Nebensatz, dass sie noch den Baum schmücken will und so. Mhm. Und ja, die ist auf jeden Fall erstmal allein zu Hause. Weil die Schwester Mary, wie du gerade gesagt hast, muss an Heiligabend, das spielt am Heiligabend, das habe ich am Anfang auch nicht gedacht, weil es ist irgendwie so gar keine Weihnachtsstimmung da.
Ja.
Muss sie auf jeden Fall im Spielzeugladen arbeiten.
Und der Spielzeugladen hat ja auch noch geöffnet und da ist ja auch noch einiges los, so, wo man sich.
Aber denkt, das passt dazu, weil die Schlangen sehr lang sind in dem Laden und alle losrennen. Also selbst wenn sie
auch wieder so
das Blizzard noch nicht ist.
Auf den letzten Drückerkäufer.
Ja,
ne,
so. Ja, genau.
Also was, also ich fand vorher und hinterher diese Darstellung des Schnees sehr beeindruckend, die gefühlt war, man geht mal mit einem weißen Stift Bild darüber. Es war so genial.
Ach so, du meinst dieses Intro. Dieses,
das auch, aber auch später dann, wenn der Blizzard kommt und man sieht, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand es auch dann witzig, wie man, da fällt dann Mast um und sowas. Und man sieht halt kaum irgendwie diese Sachen, außer mal irgendwie, da ist so ein Licht in so einem Haus, aber daran kann man das Haus auch neu erahnen. Und auch dieser Spielzeugladen ist irgendwie schwer erkennbar bis dahin, witzigerweise. Und wir kommen jetzt aber erst zu dem Spielzeugladen, ne? Weil da gibt's auch noch sehr interessante Geschichten.
Oh ja, ich fand's ganz lustig, so als dieses also der Spielzeugladen wird ja so kurze Zeit von außen gezeigt und der Schriftzug sieht original aus wie Toys R Us, nur dass da eben nur Toys steht. Mhm. Aber das war echt genau die gleiche Typo, oder?
Ja, ich weiß es jetzt nicht genau, ob es das ist, aber
die haben doch schon einfach einen Toys R Us.
Als ob die das einfach abgebaut haben, das Toys des R Us,
ja,
und
ja,
einfach
genau.
Nur weg.
Ja.
Man macht ja meistens solche Assoziationen, dass man baut darauf, weil es wird ja sehr kurz gezeigt, das heißt, die Verbindung in deinem Gehirn ist wahrscheinlich, je ähnlicher das an bekannten Sachen ist, schneller da.
Ja, ja.
Deswegen haben sie sich wahrscheinlich, also ich würde tippen, ich habe halt jetzt kein Bild da, klassischerweise, aber ja, kann sehr gut sein, dass da irgendwie Toys genommen wurde und Asthma mit dem Radiergummi.
Ja, genau, ja. Ja, genau, dann haben wir einen recht harten Cut und sind dann in besagtem Spielzeugladen und da treffen wir das erstmal auf Keanu Reeves, der hier im Film Jack heißt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Julius, aber ich hatte da ein Déjà-vu, denn er flirtet mit der Kassiererin, Mary, die Schwester von Lisa.
Ja, der hat ja eigentlich immer ein Love Interest, irgendwie immer eine am Start.
Ja, bei Brotherhood of Justice hat er doch auch mit seiner Freundin, die eine Kassiererin war, geflirtet.
Stimmt, ja.
Das war im Grunde genau das Gleiche. Wobei, es war nicht genau das Gleiche, weil hier gehört Jack ja tatsächlich zum Proletariat. Ja? Der ist ja nicht irgendwie der hat ja nicht viel Geld und so, der arbeitet ja selber auch im Spielzeugladen und insofern sind da keine Klassenunterschiede vorhanden, dieses Mal. Ja, genau. Lisa rennt zum Spielzeugladen. Ich dachte mir erst so, es kommt jetzt ein Blizzard und die rennt zum Spielzeugladen. Warum? Und
die dann wurde mir wegfliegen können.
Und dann wurde mir erst hinterher klar, dass die Schwester dort arbeitet. Und ja, die wird dann, nachdem Jack dann wieder irgendwie im Gang verschwunden ist, von ihrem Chef, der sehr, sehr übergriffig ist, ich würde sagen, fast sexuell belästigt.
Oh ja, also
ja.
Wie er sich schon anspricht, also auch Schätzchen und so.
Es ist sehr subversiv, dass er so sagt, wenn du dich mit mir, und das kommt ja später nochmal in anderer Form, so, wenn du dich mit mir gut stellst, weil du musst auf mich hören und du machst das, was ich sage, ergo auch unterm Tisch, dann kommst du hier weiter.
Alter. So ein kleiner Harvey Weinstein.
Vielleicht war das klassisch amerikanisch.
Genau, und er fasst sie auch am Arm an und man sieht halt, dass sie das total scheiße findet. Und was er aber nicht weiß, ist, dass Lisa in diesem Moment unter der Theke
sie ist nicht Kassiererin, fällt mir gerade ein.
Stimmt, die ist ja
nämlich nur
Beschwerdestelle.
Ja, stimmt, das sagt sie nämlich dann auch noch. Ja, ich nehme ja nur Beschwerden an.
Ja.
Weil irgendwie vorher war ja noch ein Kunde da, der hat ja eine Beschwerde abgegeben und sie war sehr kulant zu dem Kunden.
Da war im Ohr was ab oder so von so einem Teddybär.
Ja, und sie war halt sehr kulant zu dem Kunden und das hat dem Chef überhaupt nicht gepasst. Also er wollte halt nichts erstatten, für den ist alles, ne, die Produkte sind ja alle gut in seinem Laden, so seiner Meinung nach, und somit ist ja nicht zu erstatten. Da frage ich mich auch, warum hat sie dann diesen Job, wenn es eh nicht zu beanstanden ist? Also, dann ist er ja doch obsolet. Also,
Sie sitzt nur da, um schön zu sein und wahrscheinlich für ihn da zu sein und auf ihn zu hören.
Ja, so ein Schrott, ey. Dann hätte er das auch sich sparen können, diese Stelle. Also, das ist
So ökonomisch hat er noch nicht gedacht.
Ja. Naja, er ist auf jeden Fall sehr profitorientiert. Mhm. Das können wir auf jeden Fall festhalten.
Oh ja.
Aber wie gesagt, Lisa sitzt unter der Theke und übernimmt auch hier mal wieder die Verantwortung für diese Situation, indem sie den Chef mit seinem Fehlverhalten konfrontiert und Partei für ihre Schwester Mary ergreift.
Ja, ganz schön mutig schon in dem Alter, finde ich.
Ja. Ja, es ist sehr patent irgendwie, sich über die eigene Schwester auch zu erheben und dann, weil da ist ein, muss man sagen, krasser Altersunterschied schon zwischen beiden. Also es ist jetzt nicht nur 2 Jahre oder so.
Ja.
Und dass sie dann sagt so, ey, lass meine Schwester in Ruhe, das gefällt ihr nicht, das sehen sie doch, ist dann schon so, vor allem, witzigerweise, sie war unterm Tisch, also sie hat wahrscheinlich das an dem Gespräch, kriegt man das schon mit, wenn man das jetzt nicht sieht, aber sich da so schützend vor seine Schwester zu stellen, aber wo man ja schon größentechnisch unterliegt, ist halt schon
Ja, und der sehr einschüchternd wirkt, also.
Ja. Auch dunkle Kleidung, groß, alter Mann.
Ja. Ja, und dann kommt es sehr schnell dazu, dass Mary kündigt. Und habt ihr das so verstanden, dass alle anderen, die in der Situation auch mit drin sind, auch kündigen? Also hier Jack zum Beispiel und der Freund.
War mir jetzt nicht so bewusst, aber eigentlich, ja, die sagen ja dann auch, ach komm, wir schmeißen den Job so, wir gehen jetzt. Ne? Also,
die brechen auf jeden Fall alle zusammen auf, obwohl sie eigentlich gerade Schicht hätten, oder? Die sind ja auch
aber
am Arbeiten.
Aber das ist, glaube ich, so ein Denkzettel-Ding. Die scheinen alle drei nicht mit dem zufrieden zu sein.
Mhm.
Man sieht es vielleicht auch ein bisschen daran, dass Jack und sein Kumpel bzw. Kollege die Teddybären ja so ein bisschen sehr spielerisch da in so ein Netz an die Decke, so, was wahrscheinlich so ein Behilfslager ist, mit Deko vermischt. Da hochwerfen und sich auch so ein bisschen sehr amüsant über ihren Chef da unterhalten. Und da war das wahrscheinlich so ein Ding, wo sie gesagt haben, nee, wenn sie geht, dann gehen wir mit. Also so, weil die auch sehr befreundet sind, scheint mir.
Ja.
Ja.
Also ein Akt der Solidarität.
Würde ich schon sagen, ja.
Ja, und dann treten sie die Heimfahrt an und wie diese Heimfahrt inszeniert ist. Also ich sag mal so, es gibt da eine gewisse Diskrepanz zwischen der visuellen Inszenierung und dem Song, den sie singen. Weil der Song, könnte man meinen, ist geschrieben worden vom fremden Verkehrsamt Cincinnati. Es ist eine Ode an Cincinnati.
Dachte ich auch, so eine
Cincinnati.
Werbung.
Ja.
Ich dachte so, jetzt kommt ein Werbeblock für diese Stadt.
Genau.
Ich weiß gar nicht, wie
das ist. Der ist halt auch sehr fröhlich und so.
Right here in Cincinnati. Welcome to glorious Cincinnati, Queen of Ohio's Alpine Ski Resorts. I come from
C-I-N-C-I-N-N-E-T-S-Cincinnati, the best town in Ohio, Aber das Bild suggeriert dir so, oh mein Gott, die sind hier in größter Gefahr und jetzt gleich passiert auf jeden Fall ein Unfall. Und, so. Und ich muss sagen, das hat auf mich schon gewirkt. Ich hatte schon ein bisschen Angst um die.
Das hatte was von Galgenhumor, ne?
Naja, ich habe eher so meine Augen gerollt bei dem Gesinge und
Ich fand es so super irritierend, wie die haben, das muss man vielleicht erklären, wenn man den Film halt nicht gesehen hat, die fangen ja an, dieses Cincinnati zu buchstabieren.
Ja.
Und ein Loblied eben, wie du angedeutet hast, Christiane, auf Cincinnati zu singen, wie schön das ist und wie wohl man sich da fühlt in dieser Stadt. Dann, ich weiß, da waren doch noch so komische Effekte drin, dass die an gewissen Stellen in dem Lied irgendwie mal kurz geschlenkert oder gehupt haben oder so. Und das war wirklich so ein bisschen so on point, wenn irgendwas in diesem Lied war oder so.
Ja, das stimmt, ja.
Das war ein bisschen
der Pferd
weird.
Und so. Ich frage mich auch, wer so ein Loblied singt auf seine Heimat,
Stadt.
Also, ja, auf seine Heimatstadt. Also ich fahre da auch nicht hier durch Leipzig und dann so L-E-I-P-Z-I-G.
Ja, das E so abgehört.
Ja, aber Leute, das ist ja auch ein Musical. Also über die Logik von Liedern in Musicals müssen wir uns, glaube ich, nicht
Ja,
unterhalten.
Na klar, aber ich dachte mir also, warum singen die denn das?
Also, könnte sich später erklären lassen.
Ja, also das
ja es ist,
fand's ein bisschen seltsam.
Es ist auf jeden Fall ein bisschen unpassend an der Stelle. Also man hätte ja erwarten können, dass sie ein Weihnachtslied singen.
Ja, aber nicht über Cincinnati.
Ja, und es kommt, wie es kommen musste, ein schrecklicher Unfall geschieht. Und man sieht so, dass Lisa während der Fahrt schon die ganze Zeit an diesem Faltdach so rumhantiert, wo man so denkt so, okay, ich weiß genau, worauf das hinausläuft. Und man muss ja wissen, sie hat kurz vorher noch von ihrer Schwester den Schlitten bekommen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja.
Weil sie hat ja vorher ihre Schwester schon gefragt, so, ja, kannst mir nicht verraten, was ich krieg und so. Und dann kommt sie darauf, dass es ein Schnitten ist und sie ist voll enttäuscht.
Aber das zeigt sie gar nicht so. Das ist wirklich so ein leichter Bitch-Move. So, ah, hallo, ja, super, danke. Und so, innerlich sind die Augen so tot. Da ist nichts.
So. Genau. Auf jeden Fall, offenbar sitzt sie in dem Auto auf dem Schlitten.
Nee, der ist, glaube ich, hinter ihr.
Ja, aber ich konnte es auch nicht so richtig nachvollziehen.
Sie sitzt ja auf dem Schlitten, wenn sie rausgeschleudert wird.
Ja, weil sie kopfüber gedreht
wird. Also ich finde es so seltsam. Ich habe dann auch nicht mehr nachvollziehen können, warum sie dann so komisch raus. Also sie rutscht ja so auch so hinterrücks so raus aus dem Wagen.
Ja, weil das so ein Faltdach hat, weil das nicht richtig geschlossen ist.
Aber ich dachte mir so, wie kann sowas geschehen?
Und dann ist aber das noch Verrückte, die macht die so einen halben Salto, dreht über dieses rückbankartige Dingsi und diese fliegt über das Faltdach raus und die sitzt dann rückwärts auf diesem Schlitten, rutscht so weg, das Auto rutscht weiter nach vorne und schleudert und dann rutscht sie in eine Schneewand oder sowas rein.
Ja, irgendwie ein Baum.
Und dann ist der ganze Bildschirm weiß.
Ja, dann gibt es auch so einen geilen Effekt, wo dann so das Bild sich irgendwie so spiralenartig so reindreht. Wo ich so dachte, wie sieht das denn aus, bitteschön?
So ist doch jeder, wenn man bewusstlos wird, kommt erstmal noch so.
Ich finde, das sah aus wie so eine Blende, was du so bei Microsoft Movie Maker machen kannst oder sowas. Ne?
Ah,
wo du dann so sagst, oh, das sieht richtig geil aus, richtig fesch. Das ist ein richtig geiler Effekt.
Ja.
Wenn so der Pastor so mal so einen geilen Film machen möchte, so, dann nimmt er diese Blende.
Ja, das ist auf jeden Fall ein transzendentales Erlebnis für Lisa, denn sie landet im Spielzeugland. Also offenbar hat sie eine Art Gehirnschaden erlitten und landet eben genau dort und
das erklärt die Farbe.
Und,
das erklärt so einiges.
Sie trifft dort auf anthropomorphe sprechende Tiere und einen Menschen namens Georgie Porgy.
Da habe ich aber tatsächlich eine Frage, was diese Straße und das Ankommen und so und die Kleidung, die sie dann auch trägt, nachdem sie da irgendwie so einen Kleidungswechsel hat, wie Beyoncé wahrscheinlich bei ihrer nächsten Tour vorführen wird wieder. An was hat euch das erinnert? So dieser Aufbau, diese Straße, dieses...
An Zauberer von Oz. Also,
ja, exakt.
Jetzt ratet mal, wer die Leute waren, die die Operette geschrieben haben.
Haben die auch Zauberer von Oz geschrieben?
Exactly.
Echt?
Ah, okay. Na, das erklärt einiges.
Das erklärt einiges.
Sehr schön.
Also dieser gesamte Aufbau und dieses Mädchen kommt in ein Traumland, was dann
Kleid
Sachen symbolisiert, dieses Kleid, was sie trägt.
Die Straße ist ja auch gelb.
Die Figuren und andere Sachen, auf die wir wahrscheinlich gleich noch kommen werden, die diesen Fabelcharakter erklären, hat extreme Parallelen zu Zauber von Oz. Mhm. Auch wenn ich es nie gesehen habe, auch nur so vom Hörensagen kenne, da spiegelt sich viel wieder.
Das stimmt, ja. Genau. Das habe ich mir hinterher auch noch aufgeschrieben, dass es da wirklich große Parallelen gibt.
Ja.
Und ja, diese ganzen Personen und Tiere, die man da sieht, man muss schon sagen, die sehen jetzt nicht besonders geil aus. Also die sehen halt aus wie so Tiere in so einem Freizeitpark.
Ja, genau,
so
Heidepartchen, genau.
Ich dachte mir auch so, okay, das sieht nicht überzeugend.
Die haben da auf irgendeinen Fundus zurückgegriffen von so einem Freizeitpark.
Genau, so wirkt das auch.
Ist Bavaria Filmpark nicht sogar so ein Freizeitpark gewesen? Also es gab
ich war da ja mal, genau. Also das ist wirklich wie so ein Park, also das ist ja eigentlich ein Touristenpark, so wo du
mit angehängten Studios. Ne?
Genau, wo du dann auch so eine Stuntshow an dir anschauen kannst und so und kannst dann auch direkt so die Kulissen dir anschauen. Ich weiß noch, ich war dann so, also zum Beispiel hier das Boot, also von dem Film Das Boot, da konntest du dann auch in dieses U-Boot gehen und so und du kannst sogar, was ich toll fand, Unendliche Geschichte, wo ich da auch so ein bisschen Parallelen gesehen habe in dieser Geschichte, konntest zum Beispiel auf Fufur da reiten und so und dann hast du da so dein Greenscreen gehabt, so, wo du dann direkt geflogen bist, konntest dich dann im Bildschirm sehen, so wie du dann da jetzt fliegst und so.
Das ist der Babelsberger Filmpark, ja lame.
Ja, da war ich auch mal, das war ein bisschen lamer, ja.
Ja, da war nur GZSZ und
genau, das
der kleine Muck. Der Brunnen aus dem kleinen Muck, aus dem Ost-Kleinen Muck, die DEFA-Verfügung.
Ja, ich kann mich nur an GZSZ, an diese Bar erinnern. Hier Felix, ne? So hieß die doch. Ne?
Charlies
oder,
Bar.
Oder nee, Charlies Bar. Ah, stimmt, ja, genau. Also da war ich drin und ansonsten kann ich mich an nichts erinnern. Und bei Bavaria fand ich das schon schöner so gemacht,
Aber in Bottrop-Kirchhellen, wo jetzt der Moviepark ist, da gab es auch mal einen Filmpark. Ich
das ist
sogar
der Warner Brothers Movie World, war das. Da wollte ich als Kind
Nein, davon rede ich doch nicht. Ich rede noch von viel früher. Da war nämlich auch ein anderer Filmpark. In meinem meiner Erinnerung heißt der auch Bavaria Filmpark, aber es kann ja nicht so geheißen haben. Nee. Und da stand nämlich auch der Fuchur. Vielleicht ist der irgendwann mal umgezogen nach Bottrop-Kirchhellen oder so. Auf jeden Fall
Ich weiß auf jeden Fall, in München gibt es diesen Fuchur. Ja.
Und war die unendliche Geschichte nicht sogar eine Warner Brothers Verfilmung?
Das war dann in Warner Brothers Movie World. Da war die unendliche Geschichte.
Also da haben sie es auch gedreht oder in Bavaria?
Nee, da war die Attraktion und
Geschichte. Ach so, aber Bavaria haben sie sicherlich in München dann gedreht. Also, ich meine, der Bavaria, nein. Der oh Mann, jetzt kommt schon, unendliche Geschichte haben sie dann sicherlich, ist ja auch egal.
Ich weiß, aber haben die unendliche Geschichte teilweise in Deutschland gedreht?
Tatsächlich,
ja, Bavaria. Ja, das ist ein deutscher Film.
Bavaria Filmpark Bottrop-Kirchhellen von 92 bis 93. Das hieß wirklich so.
Da hast du eine ganz kurze Episode dieses Parks mitgekriegt.
Wow. Ja.
Ein Jahr fast wahrscheinlich oder anderthalb.
Eine Saison wahrscheinlich.
Wow, okay.
Ja. Krass. Okay, wo waren wir? Lisa kommt im Spielzeugland an und sie wird sofort von Georgie in eine Konversation gezogen und die Rede ist von einer Hochzeit.
Mhm.
Er erklärt ihr, naja, Barnaby soll Mary heiraten und er wohnt in einer Bowlingkugel.
Ja, die drei Löcher sind auch sehr essentiell, weil er dachte, es ist sehr dunkel da drin.
Ja, ich dachte nur so, wie random ist das? Warum eine Bowlingkugel?
Ja, Spielzeug.
Die ist das Spielzeug.
Ist doch Sport. Ist doch Sport.
Ja, aber ich finde jetzt auch, eine Bowlingkugel ist nicht unbedingt Spielzeug.
Also er hätte auch irgendwie in so einem dunklen Hexenhaus oder so wohnen können.
Aber das ist vielleicht zu spielzeughaft.
Oder ein Puppenhaus.
Weil diese Kugel ist ja außerhalb des Spielzeuglands. Die müssen ja am Ende durch diesen Zaun durch, um zu ihm zu kommen.
Ach, tatsächlich, weil als sie sich da unterhalten, ist es doch gleich da. Der zeigt doch
dahin.
Aber die
sind doch am Ende, bei diesem Endkampf, sind die doch an diesem Polizeibären vorbei.
Das verschiebt sich einfach Stück für Stück.
Ja, also so richtig die Lokation allen Dingen habe ich nicht verstanden.
Ich dachte, das war sehr komisch gewesen. Man konnte nicht so richtig verorten, wo jetzt was ist eigentlich.
Aber weil es bei ihm um die Bowlingkugel herum ja auch sehr idyllisch aussieht. Da hast du ja auch die ganzen Blumen und so. Ich dachte, das ist wirklich so genau an dieser Straße.
Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn er so auf so einen Schrottplatz gelebt hätte oder so.
Ja, genau.
Sowas, so wurde wirklich das
der Friedhof der toten Spielzeuge oder so.
Ja, das wäre mega gewesen.
Das wäre geil gewesen, ja.
Genau, aber wo du wirklich so weißt, okay, das ist der Bösewicht.
Das ist halt aber keine Operette dann.
Vielleicht.
Ja.
Ist dann Tanz der toten Spielzeuge.
Ja, der wird ja auch gleich als Bösewicht eingeführt von den Georgie. Also der wird ja auch beschrieben als,
Übler Kerl.
Übler Kerl, genau. Ja. Und das bekommt man da auch sofort mit, also... Da findet ja dann diese Zeremonie statt.
Ja, Moment. Nicht so schnell. Er soll ja Mary heiraten und es wird auch gleich der Grund angegeben, warum sie denn zu dieser Zwangsheirat gezwungen wird, weil sie dadurch das Haus der Mutter vor der Zwangsvollstreckung retten kann. Wo ich schon so dachte, Alter, was?
Ja, ne.
Wir sind hier in einem Kinderfilm.
Ja, Spielzeugland und dann kommt diese Zwangsvollstreckung.
Ich frage mich, woher diese Parallele im Kopf von Lisa kommt, bitte.
Ja, genau.
Die denkt schon in ihrem Alter über eine Zwangsvollstreckung.
Nein, sie ist ja auch schon etwas reifer, ne? Als andere Kinder.
Naja, oder haben die Eltern eine Zwangsvollstreckung vor der Tür?
Weiß nicht, aber zur Rede kommt es ja nicht, ne? Oder?
Nee, eigentlich nicht. Also man erfährt nichts über das Elternhaus
und so. Aber vielleicht hat sie das irgendwie schon mal mitbekommen oder so.
Im Fernsehen. Die guckt ganz viele Nachrichten.
Ja. Und wir erfahren noch, dass Lisa offenbar eine, ich würde sagen, retrograde Amnesie hat, weil dass die ganzen Leute so aussehen wie reale Personen aus ihrem Leben, checkt sie nicht. Ne? Also sie redet die Leute einfach so an und sagt nie, hey, du siehst ja aus wie Mary oder so.
Genau, ja.
Das fand ich,
das hat mich auch erstmal gewundert. Ich dachte mir erstmal, okay, warum ist da Keanu Reeves drin? Der ist doch draußen gewesen. So.
Ja.
Das habe ich erstmal, da war ich auch erstmal verwirrt, weil ich auch nicht mitbekommen habe, der Georgie, also der ist ja auch jemand aus der realen Welt.
Genau, das ist der Kumpel,
den habe ich nicht so wahrgenommen erstmal.
Ja,
also ich habe erstmal nur den Keanu Reeves wahrgenommen, so natürlich. Und dann habe ich mich erst bei Keanu Reeves, als der dann auftritt, der kommt ja dann bald bei der Zeremonie, da dachte ich mir dann, warum ist der jetzt auch dabei? Was soll das? Und dann habe ich es gecheckt, so, ach so, die sind jetzt alle von dort. Na, und dann habe ich auch gecheckt, dass es wohl ein Traum ist und so, oder ne?
Dann war der Film eigentlich auch schon vorbei.
Ja, dann habe ich es eigentlich schon gecheckt, das Ganze.
Ja, und wir lernen dann auch kurze Zeit später Barnaby kennen. Der kommt dann mit zwei, ich würde sagen, Orks.
Ja. Nee, wie sahen die aus? Wie Nosferatu. So sahen die aus.
Wie aber der eine sah aus wie ein Ork.
Ja.
Eins zu eins.
Also der eine sah definitiv wie Nosferatu aus, hier wie Max Schreck hier von früher, diesen
aus der Schwarz-Weiß-Filmung.
Genau.
Ja.
Ja.
Ich fand, die sahen aus wie Orks. Naja, ist ja auch egal. Und Barnaby sieht
als
eben
Butler verkleidet ein bisschen.
Was?
Entschuldigung, ich dachte nur Orks als Butler verkleidet, weil ja, der genau. So schwarze lange ja. Klamotten anlaufen.
Ja, das stimmt, ja. Ja. Und der sieht wundersamerweise so aus wie der Spielzeugladenchef, der Barnaby.
Ja.
Ja. Ja, Lisa platzt dann in die Hochzeit, die auch genau dann stattfinden soll und sagt Mary, dass sie ihn nicht heiraten soll, weil, oder und der Mutter auch, dass sie das Ganze nicht zulassen soll. Und außerdem gibt es ja noch den Jack innerhalb dieser Geschichte. Wie heißt denn der eigentlich? Heißt der auch Jack?
Der heißt ja auch Jack, ja. Also der heißt dann ein bisschen länger, die heißen alle immer ein bisschen länger. Also das ist recht bezeichnend, weil der George heißt ja Georgie Porgy und Jack hat dann nämlich auch noch so einen längeren Namen. Und er heißt Jack B. Nimble und wenn man Nimble übersetzt, kommt dabei sowas raus wie wendig, schnell, beweglich.
Hm.
Und das passt vielleicht so ein bisschen zu seinem Charakter, weil der ja so ein bisschen der Ritter in der glänzenden Rüstung ist und der Schöne irgendwie, der geheiratet werden will. Und vielleicht kennt ihr so die alten Point-and-Click-Adventures.
Ja,
sagt euch King's Quest.
Ja, natürlich, ja.
Da sind extreme Parallelen in der Kleidung. Mm.
Okay.
Das ist fast 1:1 die Kleidung, glaube ich, aus King's Quest 2 oder 3 oder so. Im ersten auch schon, aber so dieser spitz, dieser längliche Hut und dann diese Strümpfe oder Robin Hood hat auch so eine ähnliche Kleidung.
Ja.
Mm.
Und dieses, der ehrbare Mann so, das steckt da vielleicht ein bisschen mit drin.
Mm.
Ja.
Und die anderen Namen, sind die auch noch?
Die anderen, also es gibt noch zwei, drei. Barnaby ist ja, der Chef heißt normalerweise Barney. Und im Spielzeugland heißt er Barnaby Barnacle. Weiß ich nicht, ob Nickel was mit Geld zu tun hat.
Könnte
würde
sein.
Zu diesem Profitorientierten passen.
Mhm. Ja.
Die Mutter heißt Widow Hubbard. Ich weiß nicht, was Hubbard ist, aber Widow ist vielleicht bezeichnet, weil vielleicht ist ja, musste Lisa die Rolle, diese sehr verantwortungsvolle Rolle übernehmen, weil der Vater nicht mehr da ist.
Hm. Ja.
Und ihre Schwester heißt im realen Leben Mary Piper. Und dort heißt sie, und das habe ich noch nicht ganz durchdrungen, Mary Contrary. Also Mary, die Gegensätze anzieht vielleicht.
Ja.
Aber da könnte man, glaube ich, verschiedene Theorien aufdrehen. Entweder, weil sie entscheiden muss zwischen Barnacle, dem Geld, und Nimble, dem wendigen, coolen Keanu Reeves. Oder vielleicht auch, weil sie immer das Gegenteil tut, was Mutter ihr sagt, weil sie ja so ein bisschen in der, ich würde nicht sagen Pubertät, aber schon so im Erwachsenwerden ist. Und vielleicht ist sie auch einfach das Gegenstück zu Lisa. Weil Lisa ist eben die Verantwortungsvolle und Mary ist für ihr Alter ziemlich contrary. Das heißt, sie ist so ein bisschen so, oh, ich habe so eine tolle pinke Jacke und ich gehe jetzt raus und treffe mich mit meinen Freunden. So ist so und lässt eigentlich die gesamte Verantwortung bei Lisa zurück im Haus. Die hätte ihr ja helfen können. Ich meine, gut, sie geht arbeiten, aber sie geht vielleicht auch eher, das wissen wir alles leider nicht. Aber die gehen ja in dem Alter meistens arbeiten, um sich das College vielleicht zu finanzieren oder irgendwelche Träume, der American Dream, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ne? Ob das alles so darin hängt, aber alle anderen haben keine Doppelnamen. Vielleicht auch, weil sie ziemlich entstellt sind wie die zwei Orks.
Okay.
Ach so, die haben auch Namen, Zack und Mac.
Ah ja, kommen die überhaupt vor im Film?
Ich glaube ein, zwei Mal.
Ja, ja, gleich am Anfang werden die, glaube ich.
Oh, okay.
Ja, die genau. Bringen doch den Ring oder so. Oder die Ringe.
Ja.
Das passt, ja. Ja, auf jeden Fall wird diese erste Hochzeit erstmal vereitelt, weil Mary dann auch auf Lisas Hinweis das Ganze platzen lässt. Und Barnaby zieht dann frustriert von dannen und Mary und Jack sind erstmal vereint und alle singen erstmal ein Lied für Lisa, weil die das alles mal wieder gemanagt hat. Und ich dachte mir so, okay, eigentlich kann doch der Film jetzt auch zu Ende sein.
Ja, ne? Jetzt kann sie wieder zurück. Ja, alles ist gut.
Aber Barnaby lässt das Ganze natürlich nicht auf sich sitzen. Und fortan nimmt das Thema der Schleckerbäckerei einen größeren Fokus ein oder einfach Cookie Factory im Englischen wahrscheinlich.
Mhm.
Weil Barnaby ist da der Chef und der fasst einen Plan, um die Macht über das Spielzeugland an sich zu reißen und natürlich auch Mary zurückzuerobern und Jacks Leben zu zerstören. Und ich dachte mir so, Typ, du bist hier der Chef dieser Bäckerei und in diesem Land sind ja die Leckereien nicht nur irgendwie was Cooles, woran die sich erfreuen, sondern es ist ja auch gleichzeitig die Währung.
Hm.
Also er ist ja schon der Herrscher über die Währung in dem Spielzeugland.
Ja, von der Gelddruckerei eigentlich.
Ja, und trotzdem will er noch mehr Macht. Ich dachte, was willst du noch an Macht? Eigentlich geht es dir doch nur um die Mary und um den Jack.
Das ist so bescheuert.
Vielleicht liegt der Fehler in der Währung, man kann sie essen.
Ja, er sagt ja sogar, ich möchte erstmal das Spielzeugland und dann möchte ich die ganze Welt. Wo ich mir so denke, okay, was ist denn noch die andere Welt?
Ja, es ist so komisch, Aussage? Weil vor allen Dingen alles von einem Wald umgeben ist. Ja. Und wenn ich richtig erinnere, hieß der Wald der Nacht oder sowas. Der hatte doch so einen super nebulösen Namen.
Das weiß ich gar nicht.
Ich habe mir das aufgeschrieben und habe diese Notizen dummerweise gerade nicht bei mir. Aber wenn ich, der hieß glaube ich wirklich Wald der Nacht und das passt zu diesem Ding, dass die ja in dieser Amnesie-ähnlichen Phase ist oder dass das alles so eine Traumrealität ist, die natürlich von einem dunklen Wald umgeben ist und wenn der Wald der Nacht heißt, merkt man genauso, dass das sozusagen abgegrenzt ist vom sonstigen Bewusstsein, wo sie sich gerade befindet, räumlich.
Das stimmt, das ist eigentlich das gar ist nicht eigentlich mal ganz so
gut.
Unintelligent.
Da hast du gut aufgepasst.
Ich dachte so, Wald, dunkel, wow. Also das fand ich schon sehr clever, aber es ist irgendwie sehr witzig, weil sie ja dann tatsächlich gegen Ende da auch rauskommen. Wobei, das passt ja auch wieder. Ja. Aber weiter im Text.
Weiter im Text, genau. Dann erfahren wir noch ein bisschen mehr über die Mutter. Es kommt dann zu einer Unterhaltung mit der Mutter. Die will auf jeden Fall, dass Mary mal reich heirate. Die überlegt aber auch selbst, Barnaby zu heiraten, um ihren Status zu sichern. Wo ich dachte, aha, okay, ist schon ein bisschen flexibel. Und dann stellt sie einige ihrer Kinder vor. Die hatten einen Haufen Kinder. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie viele.
Ja, von manchen weiß ich noch nicht mal den Namen. Am lustigsten fand ich ja das Kind, was auf so Krücken geht und so und sich dann vorstellt, wo ich mir da... Okay, wie kam das zustande?
Na, die sind da Auto gefahren. Da gab es einen Unfall.
Und dann auch so das eines der letzten Kinder, wo sie dann auch schon so meint, ach, dessen Namen weiß ich nicht mehr. Ist auch egal.
Und dann kommen aber eigentlich noch so drei, vier Stück.
Die weiß ich dann auch nicht mehr.
Ist und das
auch
Kind egal. Denkt sich auch so, okay, ich bin im Spielzeugland, alles ist toll. Es ist ihm immer so egal.
Oh Mann, ey, die Kinder haben mir schon ein bisschen leid getan.
Oh ja. Dann kommt es mal wieder zu einem ziemlich harten Cut. Also das, hier ist auch viel hin und her gespringe, weil dann lernen wir wieder ein bisschen mehr über Barnaby. Der hat jetzt einen Plan gefasst und der versucht, den jetzt in die Tat umzusetzen. Der möchte, dass der Richter Jack festnimmt. Und deswegen... inszeniert er da einen Diebstahl mit seinen zwei Orkgehilfen, die ganzen Kekse aus dieser Keksfactory in einen dunklen Schacht werfen und dann Jack infolgedessen den Diebstahl an mehreren Millionen Keksen unterstellt.
Millionen.
Ja, das Millionen. Wurde so gesagt.
Es waren massig an Kästen, auch wie die reingeworfen haben. Ne? Ja. Also erst so Frisbee-mäßig und dann stand halt daneben so ein Tisch neben dieser Luke. Dann haben sie die Kekspackung auf diesen Tisch gepackt und der andere dann, also das war alles so sehr Slapstick-mäßig, mit so Musik und Soundeffekten und so boing. Sachen unterlegt und dann nehmen die da so einen Hammer und oder Baseballschläger sogar und dann haut er gegen diese Kiste und die Kiste fliegt dann immer in diesen Schacht. Also die haben da gefühlt alles durch irgendwie. Was
für eine Verschwendung auch.
Also. Ja, waren hoffentlich nur Pappen, nicht Kekse.
Ja, aber trotzdem, also in dieser Welt ist das ja schon eine Verschwendung gewesen, also wenn das jetzt real wäre.
Ja.
Ja, wir gehen mal davon aus.
Also. Aber die haben die doch alle unten gegessen im Schacht. Zack und Mac.
Haben sie die
und
gegessen?
Die anderen Monster, die dann später
kommen. Ach so, ja, stimmt. Da kommen ja noch diese komischen.
Ja, wenn man
Kreatur.
Dann nämlich unten drin ist, da sieht man überhaupt keine Kekskartons mehr da liegen. Nee. Wir sind ja dann später auch in dem Schrank drin. Wie auch immer, Jack wird dann auf jeden Fall, und das fand ich ganz schön, Zitat, wegen Verdachts auf schweren Keksdiebstahl festgenommen. Wird dann aber von Lisa, Mary und Georgie befreit, aber so diese Fehde zwischen Jack und Barnaby, das ist natürlich nicht nur schlimm, weil Jack was an Mary findet und sie heiraten möchte und sie ja jemand anderem versprochen ist, sondern auch, und das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, weil Jack ja der Neffe von Barnaby ist und eigentlich mal dieses Keks-Imperium übernehmen soll. Ja, alle machen sich dann auf zum Spielzeugmeister, der alle Spielzeuge der Welt herstellt. Trotzdem ist es eigentlich nur eine Art von Spielzeug, nämlich Holzspielzeug.
Wow.
Und als sie dort ankamen, habe ich mich ein bisschen gewundert, weil da bin ich noch zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass es eine amerikanische Produktion ist. Mhm. Aber das, was er dort herstellt, sieht alles aus wie erzgebirgische Handwerk.
Ja, ich dachte auch, kommt alles aus dem Erzgebirge und alles Holzspielzeug aus Deutschland, jetzt aus China. Also es ist jetzt nicht ganz so
vielleicht war das
nett,
damals
aber
aufwendig, amerikanisches Spielzeug zu importieren. Da haben sie einfach das Deutsche genommen, was
naja,
da war.
Oder so klassisches Plastik-Spielzeug, Plastikautos und so Aufdrehspielzeuge zum Fahren oder so, aber das sind ja alles so, so auch sehr, sagt man dazu, manuelle Spielzeuge.
Mechanische,
also erinnert euch an so. diesen, das muss man, glaube ich, ein bisschen beschreiben, wir haben ja keinen Podcast, man sieht meine Hände nicht. Es war so eine Figur, die an einer, man kennt das aus der Kindheit, die Älteren von uns erinnern sich, wo man diese Stangen, wo man sich so lang ranhängen konnte und manchmal dann so drauf kam und dann hat man so Rollen an dieser Stange gemacht. Und da gab es eine Figur, die hing an so einer Stange, dann hatte er so eine Kurbel gedreht an der Seite und die Figur hat immer so Überschläge gemacht. Ich glaube, das gab es auch wirklich, dieses Spielzeug.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Und das war halt, das sind alles Spielzeuge aus typischerweise auch Puppen. Da war aber auch so ein riesiger Teddybär, wenn ich richtig erinnere.
Ne, Teddys waren einige im Spielzeug prinzipiell.
Ja. Und das war schon eher so klassisches Kinderspielzeug. Das war nicht so eine Action-Man-Figur oder eine Barbie oder so.
Das war auf jeden Fall nicht das typische 80er-Jahre-Spielzeug.
Nein, gar nicht.
Das stimmt.
Auch nicht, was man in dem Spielzeugladen, der am Anfang gezeigt wurde, so sieht.
Ja, das bemängelt der Spielzeugmeister ja auch. Ne? Er sagt ja irgendwann, die Kinder von heute, die können dieses Holzspielzeug gar nicht mehr zu schätzen wissen.
Ja,
so.
Darum stehen ja diese Holzsoldaten stehen in diesem Schrank. Und da dachte ich mir auch so, okay, warum sind da so Spinnweben und so? Und das liegt ja daran, dass es einfach, dass die da vergessen werden. So.
Ja, genau.
Ja. Aber in der Da passiert ja noch was ganz Wichtiges in dem Spielzeugladen.
Ja, denn der Spielzeugmeister offenbart den ganzen, den Kindern, die dort sind, dass er alles Böse in einer Flasche sammelt. Meinst du das?
Auch, ja, da kommen ja später noch interessante Kämpfe.
Ja, was willst du denn noch sagen? Weil damit habe ich hier Spielzeugmeister erstmal abgeschlossen. Was passiert denn da noch?
Naja, das mit dem Bösen in der Flasche muss man, glaube ich, auch ein bisschen erklären.
Ja, mach mal.
Ich erinnere mich aber auch noch dunkel dran, dass er das Böse in der Flasche tropfenweise gesammelt hat.
Ja.
Und wenn das nach außen dringt, dann, das ist ja natürlich immer so ein Trope oder so, nennt man das ja, glaube ich.
Hm.
So ein typisches Phänomen, dass es immer so ein Ding gibt, wenn das in die falschen Hände gelangt, dann wird die ganze Welt böse.
Hm.
Und er erklärt dann halt, dass wenn das Böse aus der Flasche kommt, so ein bisschen wie der Genie wahrscheinlich, so, und an die Luft gelangt, dann verbreitet sich das und wenn man das trinkt, dann wird man zum absolut bösesten Menschen ever.
Mm.
Und das ist natürlich wichtig, weil das dann eingeführt wird für den Zuschauer, weil man weiß, okay, wir haben zwar einen Kampf ausgestanden, aber eigentlich kommt es noch dicker.
Mm. Mhm.
Ja.
Und das wolltest du noch sagen zum Spielzeugmeister? Oder?
Nee, eigentlich hatte ich noch das andere, da bin ich mit den Szenen durcheinander gekommen. Aber
ach so, okay, dann kommt das später wahrscheinlich.
Ja, ja.
Okay. Dann kommen wir zurück zu Georgie, der hat einen Keks in der Keksfabrik gefunden. Sie sind dann wieder zurück in der Keksfabrik offenbar. Ja, dann ist natürlich die Frage da, woher hast du denn diesen Keks eigentlich? Eigentlich sind doch alle Kekse zerstört worden oder weggeschafft worden. Und Jack, finde ich, wie er ist, entdeckt dann eine Luke in der Keksfabrik und gelangt zu Barnaby und wird dort eingesperrt. Also er durch diese Luke, durch einen Schacht, wo die anderen vorher die ganzen Kekse haben verschwinden
genau,
lassen.
Genau, er denkt dann er sucht halt diese Falltür.
Ja, genau.
Und die stehen, glaube ich, irgendwo versteckt und legen dann den Hebel um, wenn er auf dieser Falltür steht.
Genau.
Machen es dann schnell zu, weil dann kommt Georgie Porgy noch um die Ecke, versucht ihn zu finden, steht auch da drauf, geht der Nächste rein. Das spielen die noch ein paar Mal, dieses Spiel. Und ja, dann sind letzten Endes irgendwann alle in diesem Schacht, der dann in einem Gefängnis mündet.
Ja, genau. Mary landet also ebenfalls dort. Also Lisa ist dann offenbar wieder zurück beim Spielzeugmeister und bittet den darum, Barnaby zu verwandeln, weil er ja von Grund auf böse sei. Und der Spielzeugmeister sagt einen ziemlich philosophisch tiefreichenden Satz, den ich auch in dieser Produktion nicht erwartet hätte, nämlich, nein, da muss ich dir widersprechen, Lisa. In jedem von uns gibt es einen ständigen Kampf zwischen Gut und Böse.
Ja, ja, das fand ich auch so überraschend philosophisch.
Es kommt ja nochmal so ein philosophisches Ding, aber es passt so ein bisschen zu, wie ist er, Mr. Miyagi?
Ja, Mr. Miyagi.
Weil der ja immer diese weise Rolle hat und die weisen Ratschläge hat und auch da wieder diese Rolle einnimmt, so der Philosoph zu sein, der dann die richtigen Ratschläge hat.
Ja, halt. Genau. Insofern, ja, kann Lisa da leider ihren Plan nicht in die Tat umsetzen lassen. Aber, das haben wir auch noch nicht gesagt, Barnaby hat ja so ein komisches Federvieh. Ja.
Ne? Ich einen einäugigen Raben fast schon.
Mhm. Ja, genau.
Der aber ganz klein ist, so Pinguinform. Und der läuft auch ein bisschen so wie so ein Pinguin.
Ja, ja. Da ist wahrscheinlich ein Kind einfach drin gewesen, oder? So ähnlich wie bei Star Wars, wie die am Anfang die Sandläufer, nee, du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Und dieses Auge hat mich stark erinnert an Legend of Zelda, A Link to the Past. Da gibt es diese, oder generell Zelda-Spiele, da gibt es diese Monster- oder Statuen, die dieses eine riesige Auge haben, was du beschädigen musst, damit sie mit kein Laserstrahl rauskommt. Mhm. Das ist genauso groß und rund und in der Mitte nochmal dieses Auge drin.
Ja.
Und dieses Wesen, was der Barnaby Barnacle da hat, hat die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Oder, nee, Quatsch, nicht in die Zukunft, sondern an einen anderen Ort. Das ist wie so ein Fernseher fast schon.
Ja, das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, der Barnaby sagt, mit dem Ding kann ich in die Zukunft blicken, aber er sieht im Grunde immer nur die Gegenwart.
Ja, und zeigt dann ja teilweise Jack auch nochmal
irgendwie. Ich glaube, der hat das selbst nicht so ganz verstanden, der Barnaby, was er da hat.
Das kann sehr gut sein.
Vielleicht wurde ihm das so verkauft, so dass wir in die Zukunft schauen.
Das ist ja auch
so,
ganz billig. Und deswegen war es nicht so schlimm für meinen Profit. Es ist nicht so schlimm, wenn das Feature nicht stimmt. Hauptsache, ich kann ferngucken.
Ja. Also ich würde das ja reklamieren, ne?
Hättest du gute Karten.
Durch dieses Ding erfährt Barnaby auf jeden Fall, dass der Mr. Miyagi die Flasche des Bösen hat und will das natürlich nutzen für sich. Denn er will damit seine Trolle noch böser und stärker machen und er will natürlich auch selber über das Spielzeugland herrschen und er will auch noch alle Menschen verwandeln, sodass alle diese schwarzen Trolle werden. Und ja, diese Flasche des Bösen lässt dann giftige Dämpfe frei, weil dieses Federvieh-Dings, das ist doch dafür verantwortlich, oder? Wie war das? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber ich es gestern erst geguckt habe.
Ich weiß auch nicht.
Wie es dazu kam.
Was meinst du genau? Jetzt habe ich gerade noch was anderes
nachgeguckt. Irgendwer macht die Flasche des Bösen auf, die doch dann giftige Dämpfe.
Die macht Barnaby Barnacle auf.
Ach, der ist dann auch da?
Die sind doch dann alle unten und dann sagt er, jetzt habe ich euch und ihr seid meine, ich verwandle euch jetzt alle zum Monster. Und dann macht er das auf.
Ach stimmt, er macht das da unten. Ich weiß, die ganze Zeit bei dem.
Das macht das so in dieses Gefängnis rein.
Ach ja.
Und alle alle atmen das ein. Und obwohl ja gesagt wird, nicht einatmen, und Lisa rennt rum, nicht einatmen, haltet eure Luft an, wir schaffen das schon. Und irgendwann lässt natürlich der Körper, also der ergibt sich dann und die müssen natürlich atmen. Und dann holt man besonders tief Luft und dann fangen sie natürlich alle an, irgendwie dummes Zeug und sehr verstellte Stimmen zu reden. Also so ein bisschen wie durch so einen Vocoder, irgendwie so sehr tief. Und dann merkt Lisa irgendwie nach so 5 Minuten, die kann ja nur ganz normal atmen. Wolltest du weiter erzählen?
Kann ich machen. Dann. Und sie überzeugt dann ihre Mitgefangenen, dass die ja offenbar auch nicht besonders betroffen sind von diesem Dampf, dass sie doch so tun sollen, als wären die Trolle, um den Barnaby so um den Finger zu wickeln, um ihm klar zu machen. Nee, du hast was dazwischen
vergessen.
Was denn?
Es kommt was ganz Existenzielles.
Was denn?
C-I-N-C.
Nein, das kommt da spät, das habe ich hier danach stehen.
Das machen also
erstmal tun die doch so, als wären die jetzt Trolle. Die tun doch so, Barnaby. Nee. Doch. Und dann kommt Barnaby doch erstmal zu diesem, zu dem Gefängnis. Und als sie dann quasi ganz, als er ganz nah vor ihnen steht, dann fangen die an, das Cincinnati-Lied zu singen.
Ich widerspreche immer noch rigoros.
Ach komm, ist doch jetzt egal, wann die das Cincinnati-Lied singen.
Die haben nämlich alle tief eingeatmet und fangen an, so tief zu reden. Und dann sagt sie, ich weiß, woran es liegt. Ich komme nicht von hier. Los, Leute, ihr müsst alle Cincinnati singen. Und dann rennen sie zu jedem und die fangen an, dieses Lied zu singen und dann werden die alle normal. Und nachdem sie den Dampf befreit haben, ist Barnaby kriegt das ja nicht mit. Und nachdem die alle wieder befreit hat durch das Cincinnati-Lied und sie das einmal durchexerziert haben, dann sagt sie, wir müssen jetzt so tun, er hat das nicht gemerkt, wir müssen so tun, als ob wir Zombies sind.
Ach so, ja, stimmt.
Und verarschen ihn dann, um rauszukommen.
Ja, auf jeden Fall, das Cincinnati-Lied konnte den, also dadurch konnte sie den bösen Mächten trotzen, weil sie aus Cincinnati kommt. Das ist, ich würde sagen, Werbung für diese Stadt, die wahrscheinlich relativ unbedeutend ist, würde ich mal behaupten. Naja.
Sag das nicht Leuten, die aus Cincinnati kommen.
Komm, ja, Leipzig ist gesamtweltlich auch nicht besonders bedeutend.
Ja, hallo? Also hier hat die Wende angefangen.
Ja, okay. Leipzig vielleicht schon. Dann eben Dresden. Würzburg. Ja, Barnaby gibt aber seinen Traum nicht auf und greift dann mit seinen Trollen das Spielzeugland an, weil wir brauchen ja noch den großen Showdown. Ja. Hm.
Ich fand diese Monster, was war das eigentlich?
Das waren Trolle.
Also das waren Trolle, ja, aber die sehen so seltsam. Ich konnte auch nicht die ganze Zeit so... Ich habe es auch irgendwann vergessen, dass das Trolle sein sollen. Ich dachte mir irgendwann so, was ist das eigentlich nochmal?
Ja, die spielen ja auch keine große Rolle eigentlich.
Ja, es sind ja eigentlich nur so die Handlanger von diesem Barnaby.
So wie so ein Ding aus unter dem Meer, so algig oder,
ja, genau.
Oder bemoost irgendwie.
Aber was ich bemerkenswert fand, war, dass Lisa dann irgendwann meint, so, ja, wir müssen nicht nur die Leute vom Spielzeugland befreien, sondern wir müssen auch die Trolle befreien von Barnaby. Hm. Das fand ich irgendwie ganz schön, so, dass sie da quasi über die äußere Gestalt hinweg sieht und sieht, das sind auch,
die nicht verurteilt,
das sind auch Wesen, ja, die beschützenswert sind. Obwohl es dazu ja dann doch nicht mehr kommt, oder ich weiß es nicht mehr genau. Ja, der Spielzeugmeister, der offenbart dann auf jeden Fall, warum das denn alles nicht so richtig funktioniert, warum das Spielzeugland nicht befreit werden kann. Denn Lisa glaubt nicht an Spielzeuge, weil sie zu schnell erwachsen geworden sei.
Ja, und das hat mich zum Beispiel so an Unendliche Geschichte erinnert.
Hm. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Weil bei der Unendlichen Geschichte geht es ja auch um einen, also da geht es um auch ein Kind, also so ein Jung, der halt diese Geschichte liest, die Unendliche Geschichte. Und ich glaube, wie heißt dieses Land? Phantasien.
Ja.
Phantasien. Und der glaubt ja auch, also da ist ja auch dieser, das Ding dann irgendwann, Kinder glauben nicht mehr an Geschichten und sowas, ne? Und da geht es dann auch so um diesen Glauben, du musst an diese Geschichte glauben, damit sie weiter existieren kann.
Deswegen heißt es ja wahrscheinlich Phantasia.
Oder Phantasien.
Ja. Phantasien, ja.
Genau. Ja, also die geht ja auch, also diese Welt, Phantasien geht ja unter, weil Kinder nicht mehr an Geschichten glauben, weil die ja irgendwie, ne, zur damaligen Zeit auch nur alle hyperaktiv sind, nicht mehr lesen und lieber Videospiele spielen. Genau, und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also du musst halt an Spielzeuge glauben, so, ne, vielleicht auch die Kinder spielen nicht mehr mit solchem Spielzeug, ne, die wollen auch lieber Videospiele spielen in den 80ern, ne.
Ja, auf jeden Fall, Lisas verantwortungsvolle Art wird ihr zum Verhängnis, denn sie muss das Ganze hinter sich lassen und das Kind in sich entdecken.
Hm.
Und das schafft sie auch sehr, sehr schnell. Sie sagt einfach, ja, okay, dann glaube ich jetzt.
Ja, ja, das war auch so ein bisschen so dieser Konflikt, der innere, der war gar nicht vorhanden. So. Sie musste eigentlich gar nicht jetzt.
Der war schon vorhanden, aber der wurde sehr schnell aufgelöst.
Ja, ich hatte ja dann den Teddy angeguckt und dann hat sie gesagt so, ach ja, ich hatte ja einen Teddy.
Ja, aber ich hätte da gern so einen Prozess noch gehabt irgendwie. So.
Vielleicht hast du den im Director's Cut.
Ja, das kann natürlich sein.
Dass sie nochmal so ein Lied singt, so einen einzelnen Monolog in Form eines Liedes. Das ist so klassisch eigentlich für so Opern.
Ja, ich hätte gern noch so Montage gehabt, so, ne, irgendwie so, dass man dann auch noch so ein Lied hat und so.
Ja, oder
und
wie bei Rocky Road,
dass sie dann irgendwie so, keine Ahnung,
was so, das so, dass sie so so zu Hause geistig durchs Haus läuft und dann gehst du die Treppe hoch und sammelt den Teddy ein und dann holt sie unten noch die Barbie unterm Bett vor. Und
genau, ich möchte immer einfach eine Montage noch haben in einem Film.
Aber wäre das nicht fast schon ein bisschen dem vorgegriffen, was dann am Ende passiert? Also, dass sie das schafft, wieder zurück in die Realität zu kommen? Dann vermischen sich ja an der Stelle Traum und Realität und es wäre vielleicht nicht gescheit gewesen, da
das
so
stimmt,
eine Montage zu machen.
Auf diese Gedächtnisinhalte hat sie ja gerade keinen Zugriff.
Oder denk dran, nach Wald der Nacht
hätte sie einen Prozess durchgemacht. So, dann.
Ja, das hätte man noch ein bisschen aussehen.
Ja, also es war einfach so ja, du glaubst nicht an Spielzeug. Oh ja, doch, ich habe ein Spielzeug hier. Ja, alles super, weiter.
Ja, genau, ja. Also, dass sie vielleicht draußen diese Wesen tatsächlich auch als Repräsentationen von Spielzeugen anerkennt, weil sie nimmt sie eigentlich nur wie Menschen oder Wesen war, mit denen sie normal wie mit Menschen interagieren kann, obwohl es ja eigentlich verschiedene Arten von Spielzeugen sind, die reden können.
Ja.
Genau. Aber dadurch, dass Lisa jetzt wieder an Spielzeuge glaubt, kann sie die Holzspielzeugarmee von dem Spielzeugmeister zum Leben erwecken, die dann eben gegen die bösen Trolle kämpft und gegen Barnaby, der dann verbannt wird aus dem Spielzeugland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Kampf bin ich ausgestiegen. Ich fand den viel zu lang und ich habe währenddessen nur aufs Handy geguckt, weil ich dachte, sehr ich will das jetzt nicht sehen. Also das war echt lame.
Aber das war sehr lächerlich, wie die diese Barrikade gebaut haben und alle haben so mitgeholfen. Und jetzt kommt eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere in diesem Film, der eigentlich nur, ich glaube, insgesamt 5-mal zu sehen ist. Ist euch Humpty Dumpty nicht aufgefallen?
Doch,
wie
doch.
Alle panisch werden und er so und ist hinten auf so einer Balustrade von so einer Veranda und stiert so ein bisschen wahnhaft. Das war eigentlich genial, wie der teilweise einfach nur so rumsaß und auch dieser eine Clown, der sich dann so versteckt in seiner Kiste und die Leute bewegen dann die Kiste als Teil dieser Mauer, wo ich mir auch denke so, okay, kann man machen, aber Jack in the Box ist vielleicht so, der Überraschungseffekt ist dann weg und er kommt so schnell nicht mehr raus.
Ich fand auch, also diese Kämpfe waren einerseits zu lang und auch so wirr, also ich wusste dann, also manchmal, also da hat mir einfach so der Bums rote
gefehlt. Der war da.
Ja, aber das war halt einfach so, ach, und dann war da wieder ein Schnitt und da wieder ein Schnitt und dann wurde gezeigt und das und so und ich dachte mir so, was soll das alles? Also das fand ich dann nur noch nervig. Und dann auch diese komische Autofahrt so, also auch.
Stimmt, die haben wir ganz vergessen.
Um diesem Haus und, also diese Autofahrt, das hat
das war, nachdem die geflohen sind, auf dem Weg aus dem Kerker raus zu Miyagi hin.
Ja,
also zum Spielzeugmeister, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber die sind halt mehrfach auf dieser einen Straße und auf einem Kreisverkehr rumgefahren. Es sah aber aus, als sind sie die ganze Autobahn lang gefahren.
Das hat so lange gedauert. Ich dachte mir, man
weil
hört
so viel Slapstick drin war, weil da war auch so dumme Sachen drin, wie der bewegliche Baum, den dann einer ins Gesicht bekommt, weil er drüber läuft und so klassische Geschichten.
Ach, das fand ich so nervig, naja, aber.
Aber diese Spielzeug. Kampfszene am Ende fand ich irgendwie, wenn wir jetzt so diese Kindheit reflektieren, die da eigentlich sehr im Mittelpunkt ist, ist es nicht ein bisschen komisch, dass die dann so mit Waffen dastehen und dann auf die Monster schießen? Ich habe ein bisschen mich gefragt, ob Waffen in Amerika da schon so Teil des Kindheits oder
na klar, also schon immer, glaube ich, oder?
Ja, aber überleg mal, Lisa ist doch kein richtiges Kind mehr. Was meinst du, was die schon alles an Filmen geguckt hat? Das hat sich schon alles im Unterbewusstsein festgesetzt.
Ja, das ist nicht gut.
Ja, das hat ja auch Lisa dann irgendwann gemerkt, ne? Ja, auf jeden Fall, Barnaby wird verbannt und wir bekommen dann noch unsere Hochzeit zu sehen.
Oh ja, das hat nochmal Jack dann gesagt.
Ja, lass mich doch dazu kommen, weil da gibt es einen wirklich sehr, sehr schönen Dialog. Weil, also das fand ich irgendwie merkwürdig, dass Jack da mit Georgie, mit irgendwem stand der da vor dem Altar und er durfte sich nicht umdrehen, um seine Braut zu sehen, wo ich dachte, lass ihn doch gucken. Also
das aber weil das Unglück bringt, das ist wahrscheinlich dieses Symbol mit dem Schleier sonst. Mhm.
Ja, aber normalerweise,
der hat die
in
die ganze
allen
Zeit
anderen
gesehen,
Filmen schaut der Bräutigam die Braut an, wenn sie zum Altar läuft.
Ja, aber sie trägt ja keinen Schleier.
Ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Ich fand es auf jeden Fall befremdlich. Ich dachte, guck doch einfach. Naja, auf jeden Fall sieht er sie dann und sagt dann, wie schön du bist. Und sie antwortet darauf, das bin ich nur für dich. Und da dachte ich so, kotz.
Oder mein Schwiegervater würde jetzt sagen, Schmalz, 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 ich krieg einen dicken Hals.
Aber das,
genau das.
Und dann kommt ja das Liebesbekenntnis so, ne, oder halt so das, willst du sie heiraten, tralala, auch in guten und schlechten Zeiten und so. Was sagt er nochmal, Jack?
Das weiß ich nicht, ich habe mir nur das
aufgeschrieben. Also, ja, weil er hätte auch nochmal so einen richtig kitschigen Satz sagt, so, wie macht also da habe ich dann nur noch laut gelacht.
Ja, aber das passt halt auch komplett ins Setting so. Ich meine, was will man da irgendwie eine moderne Rede haben, so ein Gelöbnis oder was? Das würde doch gar nicht passen.
Nee.
Das aber es war ein bisschen feierlicher durch diese Soldaten links und rechts. Ja, ne? Die waren ja dann so auch aufgestellt da, die dann das Spielzeugland gerettet haben.
Ja,
und sie wurden vom Richter getraut, der da offenbar alle Ämter inne hat, die es so gibt.
Das ist Richterstandesamt. Das ist wahrscheinlich
ist
so
egal.
Drei exekutive Judikative und Legislative in einem.
Genau, ja. Sollte man mal drüber nachdenken. Ja, auf jeden Fall kommt es dann noch zum Highlight. Es wird nochmal der Spielzeugland-Song gesungen oder irgendein anderer Song, ich weiß nicht genau.
Es war Spielzeugland.
Ich bin überhaupt kein Musical-Fan, deswegen habe ich mir das nicht gemerkt.
Ich fand die Songs auch,
ich fand die Texte auch sehr lame.
Ja.
Du hast auch auf Deutsch geschaut, oder?
Ja.
Also es wurde ja auch auf Deutsch übersetzt, also das. Ja, wir wissen also nicht, wie das jetzt in Englisch geklungen hat, aber auf Deutsch war das auch schon sehr komisch manchmal.
Es ist aber, glaube ich, bezeichnend für Operetten. Mhm. Ich wage mich sehr weit wahrscheinlich aus dem Fenster und jeder Kenner oder jede Kennerin wird jetzt denken, was labert der da? Aber wenn ich in der Oper war, da war es dann meistens schon so ein bisschen getragener und da waren Dia oder Monologe tatsächlich in diesen Liedern drin. Mhm. Und in Operetten sind die Inhalte dieser Lieder halt meistens sehr leicht und sehr spielhaft oder die Inhalte der Operette ja dann eben auch sehr amüsant und das passt ja auch so zu dem Film. Deswegen ist es wahrscheinlich auch zu viel, da jetzt die Evita-Rolle der Drew Barrymore zu erwarten. Ja. Auch wenn ich es irgendwie gern gehabt hätte, dass da so ein bisschen mehr Character Development durch oder in diesen Liedern passiert, dass sie das so symbolisieren. Mhm. Aber das tun sie wahrscheinlich, weil ja Cincinnati mehrfach auftaucht oder das Spielzeugland beginnt und schließt letzten Endes mit dem Spielzeugland-Lied. Also das ist dann wie so eine Klammer. Mhm. Sowas ist dann durchaus vielleicht so ein bisschen das Opernhafte oder Opernähnliche und dann ist es auch vielleicht wieder die Operette. Hm. Vielleicht habe ich aber auch ganz viel Müll geredet, die dürfen mich gern verbessern.
Ich kann dich nicht verbessern, ich kenne dich null
aus. Ja, also wenn dann was in den Kommentaren kommt, wenn jemand mit Kenntnissen dazu und Einordnungen dazu glänzen kann, dann fände ich das, glaube ich, ganz interessant.
Ja, Lisas Zeit im Spielzeugland neigt sich dem Ende zu und sie verabschiedet sich von jedem, den sie dort kennengelernt hat. Aber ihr fällt auf, Mensch, einer fehlt doch noch, nämlich der Spielzeugmeister. Und dann dreht er sich um, weil er sitzt schon auf dem Schlitten, der bereit ist, um sie wieder in die wahre Welt zurückzubringen. Und es wird klar, es ist nicht nur der Spielzeugmeister, sondern es ist auch der Weihnachtsmann gleichzeitig.
Ich hätte aber gern mal die Oster-Edition gesehen. Also der wird wahrscheinlich, also was dir damit verkauft wird, ist ja, der Spielzeugmacher ist für die gesamten Festivitäten zuständig, an denen du Geschenke bekommst. Mhm.
Also auch noch der Osterhase und der Nikolaus und...
Mein Gut, bei Nikolaus und Weihnachtsmann kann er...
Das, ja, da muss er sich auch nicht so sehr verkleiden.
Ja, dann, das also ist ja zweimal
nicht
das
so sehr ändern.
Und dann erfahren wir, dass das Spielzeugland offenbar auf einem anderen Planeten lokalisiert ist, weil sie fliegen ja dann durchs Weltall und...
Also dieser Effekt, den fand ich so großartig. Also ich war begeistert, wie die dann über den Himmel geflogen sind.
Und jetzt ohne Ironie?
Ja, es sah scheiße aus. Ja, ich dachte mir, boah, ey, nee, es reicht jetzt langsam.
Es war so kitsch, kitsch.
Ja, und Lisa wacht dann auf dem Sofa in dem Wohnzimmer zu Hause auf. Also sie haben sie offenbar nicht ins Krankenhaus gebracht.
Das fand ich sehr irritierend. Ja, ich dachte, bei der Gehirnerschütterung oder halt, was sie da erlebt hat, da sollte man sie auf jeden Fall in die Notaufnahme bringen.
Ja.
Logisch, vor allen Dingen, weil es auch geiler geschlossen und weil diese Klammer, die wir ja musikalisch hatten, wäre ja auch genial gewesen, wenn diese Weißblende vom Anfang am Ende mit einem weißen Krankenhauszimmer wieder aufgelöst wird.
Ja.
Oder ein Grabstein.
So gewundert. So mit dem Schlitten rein ins Grab.
Ja, dann schon gleich Drama pur.
Das nein, eine hallo, Rollercoaster es handelt gewesen. Sich hier um einen Kinderfilm. Ja, Lisa wacht auf jeden Fall im Kreise ihrer Liebsten auf und ist dann erstmal ganz aufgebracht und erzählt denen alles, was so passiert ist im Spielzeugland. Mhm. Ich habe mir dazu nicht mehr viel aufgeschrieben, weil ja, es löst sich halt alles auf und alle freuen sich, dass Lisa wieder da ist und sie hat die Erkenntnis, dass sie ihre Kindheit noch nachholen muss und?
Zu dem Zeitpunkt hätte ich mir als Mutter gedacht so, okay, sie muss doch in die Notaufnahme.
Sie wollte doch den Kuchen backen, was ist mit ihr geschehen?
Aber die Mutter hat doch schon wieder ganz andere Gedanken, denn während Lisa da ihre Story erzählt, sagt die Mutter, ich muss noch die Schädlingsbekämpfung anrufen. Wo ich dachte, hä?
Deine das war Blizzard mit Ratten?
Ich habe keine Ahnung.
Blizzard mit Ratten? Ist das so Rednado?
Was ist da los? Ich stelle mir gerade vor, wie die ganzen Ratten da rumfliegen.
Ja, vor allen Dingen, es gibt überhaupt keinen Sinn. Am Anfang ist der Strommast umgefallen und die Telefonleitung ist rausgebrochen, als sie ihre Schwester anrufen wollte am Anfang. Ja. Alles war weg, hat sie jetzt gedacht. Das war nicht der Blizzard, das war Sir Francis Bacon in Form einer Ratte und hat irgendwie was durchgenagt. Und
hä?
Ja. Oder war das ein Fall für die Borger irgendwie Teil 0?
Also ich glaube, das sollte uns einfach signalisieren, die Mutter ist schon wieder voll im Adult-Modus und muss jetzt
wieder
an die
ganzen
Dinge denken.
Aus dem Spielzeugland, Sie hat ja so viele Kinder, dass sie nicht mehr weiß, wer ist. Ja. Ich meine, sie hat im realen Leben nur zwei, aber sie sieht eigentlich nur drei.
Die haben ja noch einen kleinen Bruder.
Aber sie sieht ja, stimmt, die große Schwester habe ich schon wieder, die war schon wieder raus. Aber sie sieht ja tatsächlich von den drei Kindern nur zwei und hat auf der Agenda noch irgendwie so viele Punkte, dass das eine Kind wieder keinen Namen mehr hat. Und ein paar andere scheinbar auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, welche Referenz das sein sollte, ob sie ein paar Kinder verloren hat oder so. Wir wissen es nicht. Ja. Man weiß es, ich weiß ja nicht. Das ist ja das Komische, als ich hinterher nochmal recherchiert habe, was diese anderen Varianten und diese eigentliche Operette angeht, die laufen komplett anders. Da kommt keine Lisa vor. Da kommt das Spielzeugland, wie wir es in dem Film gesehen haben, nicht vor. Da gibt es immer mal ein Spielzeugland, aber wie die da hinkommen, ist super unterschiedlich. Die Personen sind super unterschiedlich. Es gibt auch nicht eine Lisa, sondern es sind meistens zwei Kinder, die von zu Hause teilweise abhauen, die auf anderen Wegen irgendwie da wegkommen. Und das lässt sich ganz schwer erkennen, ob da oder inwieweit da welche Parallelen aufgegriffen werden, zumindest für mich. Also vielleicht gibt es irgendwie einen MusikwissenschaftlerIn, die da sich mit beschäftigen möchte und da einen Deep Dive machen will und das erklären kann. Aber ich habe die da tatsächlich auch nicht gefunden, dass ich sowas, solche Parallelen, die wir vorhin auch aufgezeigt haben mit den Namen und sowas, dass sich die erklären lassen. Weiß nicht, ob das tiefenpsychologische Parallelen hat, dass die alle so heißen. Also die einzige Parallele, die ich aufmachen kann, ist aus meinem Deutsch-Grundkurs, dass wir ein Buch mal behandelt haben, ich glaube, das hieß Kinder brauchen Märchen. Und da geht es vor allem darum, dass man in Märchen ja eben diese ganzen Motive hat, ne, das Schneewittchen sticht sie in den Finger, wofür steht das, ne? Es fällt in den weißen Schnee, ist nicht mehr unbefleckt und so weiter. Dass in Form von Märchen meistens oder oft relativ grausame Dinge irgendwie geschildert werden, aber die in Form von Märchen für Kinder vereinfacht werden. Und vielleicht ist diese Geschichte, die wir da gesehen haben, mit dieser Heirat, mit den Begehrlichkeiten von Barnaby Barnacle, a.k.a. auch irgendwas mit B, ich habe das jetzt nicht mehr
verstanden. Barney.
Barney. Dass man daraus vielleicht schlussfolgern kann, dass da vielleicht schon Sachen vorgefallen sind, dass es nicht das erste Mal war, dass sie angefasst wurde. Wir wissen, dass vielleicht auch schon vorher die Lisa mitgekriegt hat, dass die Schwester auf den Jack steht oder umgedreht und solche Geschichten und sie das dadurch einfach alles verarbeitet und Märchen sind ja meistens auch dazu da, Sachen nochmal so ein bisschen durchzugehen. Vielleicht ist es das, aber
also du hast natürlich schon im Film so zwei männliche Archetypen, ne? Du hast halt den Held, so den strahlenden Prinzen, der auch total rein ist, so der, von dem auch nichts Böses ausgeht. Nee. Der hat auch keine materiellen Interessen, weil, ja gut, er könnte ja irgendwie die Keksfabrik erben, aber bei mir kam das nicht so an, als wäre das jetzt irgendwie so sein Hauptmotiv, dass er darauf mal hinarbeitet, so, sondern das fällt ihm halt im Schoß und ist auch nicht so wichtig. Und du hast halt den bösen Typen, der mit sexueller Übergriffigkeit konnotiert ist, der diese Zwangsheirat auch irgendwie gerne hätte, um irgendwie da so ein hübsches, junges Ding an seiner Seite zu haben. Und das sind halt so zwei gegenteilige Entwürfe von Männlichkeit, die Lisa da auf jeden Fall in ihrem sehr, sehr kindlichen Kopf schon gespeichert hat.
Ja, gibt es ja auch keinen anderen. Also dieser Georgie Porgy bleibt relativ konturenlos.
Der ist in einer Friendzone, der ist für die ganze Zeit. Ja.
Der wird überhaupt nicht in diese, der hat fast schon keine menschlichen Züge. Und das stimmt, das habe ich vorhin vergessen, ist Georgie Porgy vielleicht eine sehr krasse Anlehnung an George the Pork. Ist Pork nicht das Schwein?
Pork ist Schwein, ja. Aber ich kenne George the Pork nicht.
Nee, aber Porgy für Schwein ähnlich, weil er die ganze Zeit isst, die Statur, dass das alles so, dass der so unmenschlich oder von den Eigenschaften her nicht mit Menschen gleichgesetzt wird, sondern mit einem Tier.
Boah, da muss ich jetzt echt nochmal drüber nachdenken. Also wird auf jeden Fall nicht als begehrenswert dargestellt. Ja, der ist halt so der dicke Typ, der die ganze Zeit isst. Der ist aber auch total gutmütig und so.
Ja.
Aber halt kein Boyfriend-Material. Und insofern auch überhaupt nicht in der Art und Weise irgendwie porträtiert. Ja. Der ist halt auch auf gewisse Art und Weise so, wird er so asexuell dargestellt.
Ja, und was das Essen angeht, fällt mir gerade noch die eine Stelle ein. Erinnert ihr euch noch, wo das mit dem Keks war? Mit dem einen Keks, den sie gefunden haben?
Ja,
was Lisa zu ihm sagt?
Ja.
Was sagt sie denn?
Annalisa sagt doch, die stehen ja bei dem Spielzeugmacher in diesem Raum und stellen dann fest, was isst du da, hat sie ja vorhin beschrieben. Und dann sagen die doch, Mensch, das ist doch, wir müssen dorthin zurück. Und er sowieso. Und sie gucken ihn so an, erst kommt so ein kurzer Moment Stille und er checkt es einfach nicht. Und die so, du isst gerade Beweise. Und also ja. da merkt man auch nochmal, dass er überhaupt nicht in diesem Dreier-, Vierer-Gespann so gar nicht so diese Rolle einnimmt, wirklich das mitzukriegen, sondern der ist nur mit Essen beschäftigt und mit irgendwelchem komischen Zeug. Leitern kommt er auch nicht hoch, da rutscht er dreimal ab. Ja, also ist er da so ein bisschen fast schon raus.
Ja, stimmt. Ja, dann kommen wir doch mal kurz zu eurem Fazit. Wie fandet ihr den Film? Julius, magst du mal anfangen?
Ja, ich dachte mir schon so, als der Film anfing, okay, ich bin nicht die Zielgruppe wohl. Also schon allein diese ganze Optik und da kommt auch noch dazu, also die Qualität war schon nicht so gut. Also wir haben das ja auf YouTube, glaube ich, alle auf YouTube geschaut, oder? Ja.
Auf einen HD-Fernseher ist es.
Ja, und auf einen HD-Fernseher und so. Wenn man den etwas größer schaut, ist natürlich die Auflösung dementsprechend nicht so toll. Und das hat mich schon so ein bisschen, nicht so begeistern lassen. Ja, und dann fand ich halt auch so diese ganzen Effekte und also jetzt gehe ich erstmal so auf das Ganze, oberflächlich erstmal ein. So. Ja, die Effekte fand ich auch nicht so schön und die deutsche Synchro, war ich jetzt auch nicht so begeistert, geht halt auch besser. Aber man hat halt auch gemerkt, dass es halt eher so eine, nicht so eine wertige Produktion war, auch zur damaligen Zeit. So. Und das hat mich jetzt schon nicht so positiv gestimmt. Und dann die Handlung, also was mich am meisten gestört hat, war der Schnitt. Mhm. Also wir haben ja schon gesagt, also es gab da ja eine längere Fassung, das wurde halt für das Fernsehen dann sehr weit runtergeschnitten und das hat mich halt sehr gestört, weil man manchmal auch so gewisse Handlungsstränge dann nicht so ganz nachvollziehen konnte. Also warum die jetzt vom einen Schauplatz in den anderen, also auch so diese Ortbarkeit, wo jetzt was stattfindet, war meistens nicht so ganz gegeben. Das fand ich auch nicht so gut und das hat mich auch sehr schnell, also schon allein, weil die Handlung jetzt nicht so das war, was mich so begeistern lassen hat, war ich da recht schnell abgelenkt auch so. Also ich habe das auch nicht so aufmerksam verfolgt. Also die Handlung fand ich halt einfach nicht fesselnd. Ja, und dementsprechend war ich da jetzt auch insgesamt nicht so begeistert. Schauspielleistung, okay, die Drew Barrymore hat das schon ganz solide gemacht. So. Keanu Reeves, ja, als so dieser Prinz so quasi, als dieser Retter, ja, hat halt auch so zu seinem damaligen Schema gepasst, so. Ja, es war halt alles so, das Problem war halt auch, dass alle sehr überzeichnet waren, die Figuren. Also das war jetzt auch mit Schauspielleistung, da kann man jetzt nicht so davon ausgehen, dass man da jetzt was Tiefgründiges und was Außergewöhnliches erwarten kann. Also das war halt auch eher Standardware. Ja, also ich fand den also unterdurchschnittlich.
Ein 2 Sterne, wow.
Ja.
Okay. Gut, Oliver, was sagst du denn zum Film?
Oh Mann, ich finde es genauso mittelmäßig, obwohl ich den Vergleich nicht so hart ziehen würde, weil ich irgendwie so eine starke Parallele zu so Kinderfilmen wie Pippi Langstrumpf sehe.
Mhm.
Weil so, man kann, glaube ich, dieses Budget gar nicht so hoch drehen und der muss auch, glaube ich, von den Farben, ich weiß gar nicht, ob das Technicolor bezeichnet wird oder so, die waren so krass, als wären die nochmal nachkoloriert worden. Also das Rot war so krass und so. Vielleicht lag es auch an der Version, die wir gesehen haben. Aber vielleicht sollte das einfach alles so. Ich habe aus der Zeit wenig Filme gesehen, um so einen Vergleich zu ziehen, ob man da hätte irgendwas besser machen können. Aber den Inhalt und diese Lieder gingen mir einfach unglaublich auf den
Nerv. Ja, da muss ich auch sagen, die Lieder fand ich sehr nervig.
Dieses Cincinnati-Ding, das fand ich so... Hä? Das war so, woher, also das habe ich auch nicht so ganz gehört. Vielleicht haben die auch Förderungsgelder von Cincinnati bekommen.
Ja.
Oder zumindest, oder vielleicht kommen, das müsste man nochmal recherchieren, ob die das Musical bzw. die Operette geschrieben haben, ursprünglich aus Cincinnati kommen.
Ja,
dass sie ihre eigene Kindheit damit so ein bisschen aufarbeiten wollen.
Vielleicht ist es ja auch so eine Kultgeschichte dort in Cincinnati. So. Das ist so,
ja, wie so ein Märchen. Also das ist so,
genau,
wieder
so ein lokales Grimmsch. Märchen.
Ja. Dass es so ein grimmisches Motiv hat, weiß ich nicht. Aber ich finde den genauso so unterm Durchschnitt. Ja, dann würde ich wahrscheinlich eher 2,5 gehen, aber so geht ja eure Skala nicht.
Ja, 2,5 ist aufgerundet 3. Also.
Okay.
Wow!
Ja, da würde ich mich anschließen. Ich habe auf Letterboxd auch 2,5 Sterne gegeben, was dann aufgerundet 3 sind. Und ich bin auch wirklich überhaupt nicht die Zielgruppe, weder was das Alter angeht. Ich guck mir keine Kinderfilme an. Julius musste mich letztens dazu zwingen, dass ich mir Ratatouille mit ihm anschaue, weil ich habe da wirklich...
Ich fand den aber auch nicht gut, aber ich gucke jedes Jahr Pippi Langstrumpf und jedes Jahr Michel Lönneberger.
Nee, ich gucke sowas überhaupt nicht. Also wenn ich das nicht aus meiner Kindheit sowieso kenne, wie Es war einmal das Leben, gucke ich mir das nicht an, weil ich habe da null Interesse dran. Ja. Also ich brauche irgendwie erwachsene Inhalte. So, und ich mag keine Musicals. Das kam auch noch dazu. Insofern dachte ich mir, als der Film anfing, so, ach du Scheiße.
Opern und ja, auch die Musik ganz am Anfang war schon so. Wir haben das im Mai geguckt, muss man sagen. Mai 2020. Da gibt es dann noch eine andere Parallele, die ich zu dir gleich noch was sagen muss, bevor ich sie vergesse. Und es ist draußen, da war, als ich es geguckt habe, war so Sonnenschein und dann kommt dieses Jingle, kommt so Weihnachtsfeeling übelst lange Schneepassagen in Straßen mit heimeliger Beleuchtung. Der hat mir so, es ist Sonntag, 14, 15 Uhr, es ist warmes Wetter draußen, ich bin so überhaupt nicht in der Stimmung, kann nicht mal einen Weihnachtstee trinken, um irgendwie da reinzukommen.
Ja.
Und dann gibt es ja später noch am Anfang, als der Nachrichtensprecher sagt, ne, es kommt der Blizzard und so. Dann gibt es eine Parallele, die man zum Mai 2020 ziehen kann. Bitte bleiben Sie zu Hause. Ja. Ich dachte sofort so, jetzt bin ich drin.
Ja, das stimmt, ja. Ja, aber ich bin irgendwie so gar nicht reingekommen, weil ich mich auch innerlich total gesträubt habe. Aber ich dachte mir dann so, als der Film so lief, dass das ja irgendwie schon alles sehr liebevoll gemacht ist, auch wenn es mega billig aussieht, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt mir auch immer so die Frage gestellt, wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich diesen Film gucken lassen? Und da bin ich zum Fazit gekommen, ja, würde ich auf jeden Fall machen. Weil ich finde die Message an sich, jetzt ne, Kind bleiben und so, Kindheit ausleben und so, ist jetzt nicht die komplexeste Message, aber ist eigentlich ganz nett. Gut, da könnte man jetzt auch, wie Julius sagen würde, Toy Story zum Beispiel gucken lassen.
Ja, das ist der deutlich bessere Film.
Aber da kommen wir gleich noch dazu. Aber letztendlich tut der Film niemandem was Böses und ich glaube, so Kinder haben schon Spaß an den Liedern und so und deswegen fand ich den jetzt letzten Endes gar nicht so schlimm, aber ich würde ihn mir definitiv nicht nochmal angucken. Und die Schauspielleistung von Keanu Reeves, ich muss sagen, es ist eine Leistung in einem Film, in dem man größtenteils von anthropomorphen Teddybären und Konsorten umgeben ist, trotzdem diese Rolle so ernsthaft durchzuziehen und so ernsthaft auf dieser Hochzeit auch zu sein. Und so, das verlangt schon eine gewisse Schauspielleistung ab. Ja. Insofern kann man das durchaus irgendwie würdigen, aber es ist jetzt natürlich auch nicht irgendwie meisterhaft oder so. Ja. Insofern gebe ich auch 2,5 Sterne.
Wow!
So, jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen an euch. Und zwar, würdet ihr diesen Film als kapitalismuskritisch ansehen? Beziehungsweise die Frage dahinter ist, reicht es aus, dass der Bösewicht in einem Film oder in einem Buch oder was auch immer von materiellen Gütern getrieben wird, um den Film kapitalismuskritisch zu machen?
Du meinst, die Kapitalismuskritik besteht darin, dass es nicht darum geht, das teuerste Spielzeug zu haben, sondern Kind zu sein?
Nein, die Kapitalismuskritik ist, der Bösewicht ist ein Kapitalist und deswegen sind wir kapitalismuskritisch. Reicht das quasi schon aus?
So.
Weil der Barnaby ist ja hier ganz klar der Bösewicht und der ist ja auf Profit aus.
Ich finde, dazu braucht man in einem Film meistens auch einen Gegenpart. Also du musst ja etwas hervorheben, was wichtiger ist als Kapitalismus. Wenn du den nur als böse beschimpfst, dann ist er ohne Begründung oder ohne, dass du etwas Besseres, Alternatives aufzeigst, da finde ich ein bisschen dünn. Deswegen bin ich gerade auf diese Kindheit gekommen. Vielleicht eben auch, wenn man diese Spielzeuge betrachtet, wir hatten es ja die ganze Zeit, es war eher so erzgebirgische Kunst.
Ja.
Und man hat dann, also oder nicht nur Erzgebirge, aber so sehr Holz, sehr, sehr naturbelassen sozusagen. Und nicht, dass man irgendwelche Ideale zeigt, indem man Barbies und Action-Mans verkauft. Oder Teddybären oder irgendwelche Trecker oder sowas, die besonders bunt sind und aus Plastik, dass man dadurch vielleicht alte Werte hochheben wollte. Mhm. Weil Holzspielzeug ist ja meistens etwas, was lange währt, was man teilweise noch den eigenen Kindern geben kann, wenn man schon erwachsen ist. Was man auch mal in den Mund stecken kann, wenn die Farben naturbelassen sind. Und Plastik ist ja dann, wenn es nicht BPA-frei ist, schon ein bisschen risky. Hm. Und auch vielleicht schnell verlebbar, weil das Kind will dann immer den nächsten Schub, das nächste neue, heiße, tolle Spielzeug. Und vielleicht wollte man das gegenüberstellen. Ich finde, das ist aber in dem Film nicht wirklich rausgekommen.
Mhm. Nee, das ist auch nicht deutlich genug.
Ich interpretiere einfach nur viel zu viel rein.
Ja, also eigentlich wird das sehr selten mal so zur Sprache gebracht. Also eigentlich nur so durch diese Keksfabrik, aber da auch nicht so richtig. Und dass hier dieses Haus, also dieser Schuh von dieser Mutter.
Das also, war so komisch. Der stand plötzlich da und sah so ein bisschen verlottert ja, also, aus.
Der Schuh sah auch so aus, als ob der schon immer da stand irgendwie, als ob das so in diesem Bavaria-Filmpark irgendwie, als ob der einfach da stand und die haben gesagt, ja okay, wir nehmen diesen Schuh, da wohnt jetzt die Mutter mal drin. Also,
ja, ja, aber dadurch wurde ja auch so ein bisschen suggeriert, dass die in einer finanziellen Notlage sind, weil dadurch, deswegen sollte Mary ja überhaupt erst in Barnaby heiraten, um dieses Haus irgendwie zu sichern.
Und das bestätigt die Widow-Geschichte, weil Witwen meistens so ein bisschen, also erstmal zu kämpfen haben, alleinstehend mit ihren Kindern.
Und die hat ja auch 1000 Kinder, die sie versorgen muss.
Die kann ja nur für die Kinder da sein, aber nicht selber noch Geld reinbringen, um den Schuh vielleicht mal ausbessern zu lassen.
Ja, genau.
Und der zwangsversteigert das ja, also das schon allein, dass es anfängt damit, dass er das zwangsversteigern möchte, dieses Haus. Das ist ja eigentlich auch schon harter Kapitalismus. Mhm. Aber das kommt ja irgendwie dann später nicht mehr so richtig großartig zur Geltung. Also das fehlt mir dann irgendwie so.
Genau,
das,
der Barnaby ist dann weg, aber die wird ja ihre Notlage dadurch nicht los.
Und ich hätte mir als Gegenpart dann eher, weil es ja eigentlich eher um diese Kindlichkeit geht, so, da hätte ich mir als Gegenpart eher jemanden gewünscht, der einfach, also der so das Gegenteil ist davon. Also der halt einfach, total spießig ist oder sowas. So total schon erwachsen und so, aber da reicht mir das nicht mit dem einfachen Kapitalismus so.
Ja, da wird Erwachsensein mit Kapitalismus gleichgesetzt.
Ja, das muss schon, Geld aber verdienen, das hat ja nichts gleichzeitig mit Erwachsensein zu tun, Kapitalismus. Ja, ja. Also das fand ich dann ein bisschen, also das war so unstimmig so. Also da hätte ich mir als Gegenpart einfach so einen krassen Gegensatz gewünscht zu diesem Thema Kindlichkeit so und einfach mal Kind noch sein. Ja, und das war so fair am Platz mit Kapitalismus. Also ich frage mich, warum auch das da drin ist.
Nee, das steht ja zur Frage, ist das überhaupt da drin? Das war ja meine Frage. Reicht das aus, dass man den Bösewicht…
Also ich fand das unsinnig, dass das eigentlich drin war mit dem Ganzen, also mit der Keksfabrik.
Ja.
Also es waren halt nur so Andeutungen, aber so richtig ausgebaut war es ja nicht.
Nee, es kam halt auch nicht raus, dass die alle irgendwie geil auf Kekse sind oder
ja, so. Ne? Ja, das ja auch nicht, genau. Ja.
Außer Georgie, der die halt essen wollte. Aber als Währung wurde das ja nie eingesetzt.
Nö, es war ja auch nicht so, dass die irgendwie alle abhängig davon waren, von diesen Keksen, und dass er total davon profitiert hat.
Ja.
Das hat man überhaupt nicht mitbekommen.
Ja.
Ja. Also das hätte ich mir auch noch weiter ausgebaut gewünscht. So. Vielleicht ist es ja in der Langfassung, vielleicht ist es da genauer erklärt.
Das ahne ich fast, aber wir wissen es halt nicht.
Ja.
Ja. Ja, und dann habe ich noch über vergleichbare Filme nachgedacht. Wizard of Oz ist natürlich total naheliegend, aber ich musste natürlich auch an Toy Story denken, wobei ich dazu sagen muss, ich habe Toy Story nie gesehen. Ich weiß
Solltest
nur,
du.
Nein, werde ich nicht, aus gegebenen Gründen. Aber du hast mir ja die Botschaft von Toy Story schon mal dargelegt. Und die ist ja im Grunde genau die gleiche wie hier, oder?
Ja, das ist schon sehr ähnlich damit. Also da geht es ja eigentlich auch darum, so dieses Älterwerden und auch noch Kind sein. Geht es ja auch um einen Jungen, der Spielzeug hat, unter anderem diesen Woody zum Beispiel, also diesen Cowboy, um den es da geht. Und das dann auch eigentlich Veränderung. Also da geht es ja auch sehr stark um Veränderung in Toy Story. Also dass ja eigentlich auch ein Kind älter wird und dass es irgendwann dieses Spielzeug nicht mehr lieb hat und so. Und dass sich auch diese Spielzeuge anpassen müssen, also zum Beispiel auch einen neuen Besitzer sich dem anpassen müssen und so weiter. Und das ist ja schon vergleichbar mit dem, also das auch Kind sein und auch mit dem Spielzeug. Es ist zwar jetzt nicht so sehr, also was ich auch komisch fand bei diesem Film, also eigentlich wird so nicht richtig auf das Spielzeug eingegangen, also außer halt diese Holzspielzeuge so ein bisschen, aber sonst so diese ganzen Spielzeuge, die in dieser Welt sind, die werden gar nicht so großartig thematisiert. Also bei Toy Story wird ja total konkret dieses Spielzeug. Also es wird ja aus der Sicht der Spielzeuge alles erzählt und das wird ja ganz krass thematisiert. Also es geht ja ganz krass um Spielzeuge, wie man damit umgeht, was die für einen bedeuten und so. Mhm. Und da wurde das überhaupt nicht so richtig thematisiert.
Ja, das stimmt. Die interagiert ja im Grunde nie mit einem anderen Bewohner, der jetzt kein Mensch ist. Ne?
Gar nicht.
Also die hätte ja vielleicht mal mit einem Teddybär sprechen können und der Teddybär sagt dann, ja, mein größtes Ziel im Leben ist es, die Kinder glücklich zu machen.
Genau.
Also, aber sowas kam ja gar nicht aus.
Darum geht's nicht. Genau. Also darum ist jetzt, also oberflächlich gesehen gibt es schon Parallelen zu Toy Story, aber eigentlich so Thema Spielzeug ist da eigentlich keine große
Gemeinsamkeit. Also findest du, obwohl die Botschaft ja eigentlich die gleiche ist, nämlich man soll also das Kind in sich behalten irgendwie und die Kindheit bloß nicht so schnell hinter sich lassen, findest du das bei Toy Story wesentlich besser ausgearbeitet?
Auf jeden Fall. Ist ja auch von Pixar.
Ja.
Die können besser Geschichten erzählen.
Ja, obwohl ich mich manchmal gefragt habe, ob bei Toy Story in den Filmen nicht diese Geschichte einfach nur immer wiederholt wird in den Teilen.
Nein.
Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf.
Nein. Also
ich habe den letzten halt im Kopf und da ist aber viel mit Loslassen. Ich dachte aber, das Loslassen war im ersten auch schon drin.
Na, da geht es ja darum, da gibt es ein neues Lieblingsspielzeug und da geht es ja auch eher so um Konkurrenz. Und
stimmt, dadurch,
da
dass sie in dem Kindergarten
nicht, sind. Also da ist ja der Junge an sich noch jung und das ist ja erst im dritten Teil, als dann, also da geht es ja auch eher um Loslassen dann im dritten Teil von Toy Story, weil die werden ja an ein weiteres Kind dann gegeben. Aber wir wollen ja jetzt nicht so sehr über Toy Story reden, obwohl ich das gerne wollen würde, aber
das kann man
ja, du hast ja noch gefragt, welche Filme, also ich habe ja schon erwähnt, Unendliche Geschichte, da habe ich auch Parallelen gesehen, also zum Beispiel halt dieses du musst fest an diese Welt glauben oder fest an dieses, ne, an dieses Zeugs, um irgendwie, damit wir weiter existieren, so. Genau, und das war ja eigentlich auch so eine Parallele dann dazu. Ist mir sofort in den Sinn gekommen. Ansonsten, was kann man da noch so Parallelen sehen?
Die alten Sachen, so Pippi Langstrumpf und so, passt nicht ganz. Es gibt eine Szene in Pippi Langstrumpf, wo sie auch was glauben müssen, aber da hat es tatsächlich keinen metaphorischen Charakter.
Ja.
Da sollen sie halt dran glauben, dass sie immer Kind bleiben können. Das sind die Erbsen, die sie essen. Die werden als Krummelus identifiziert von Pippi und dann sagen, müssen alle drei, ich weiß nicht mehr, wie viele Erbsen auf die Hand nehmen. Und dann sagen die, feine kleine Krummelus, lass uns niemals werden, Gruß. Und dann sagt sie, ihr müsst das mit U sagen, ihr müsst dran glauben. Und dann essen die die. Und dann hoffen sie, dass sie immer Kind bleiben können und immer Freunde bleiben können. Und da hat man auch nochmal so ein Motiv.
Ja.
Aber das, also das taucht natürlich in diesen gesamten Astrid Lindgren-Sachen manchmal noch so auf.
Ja, aber, und die Pippi Langstrumpf will ja auch nie erwachsen werden.
Ja, ja, genau. Und, und sie hat ja witzigerweise auch so eine komische Twitter-Stellung als alleinlebend, viel Geld, geht damit einigermaßen, manchmal auch nicht so verantwortungsvoll um, aber muss irgendwie doch schon so ein bisschen den Ernst des Lebens managen, obwohl sie einen Limonadenbaum hat und ständig eine Tante Fruselise loswerden muss. Aber so richtig krass erinnere ich mich auch nicht dran, dass das so, also die Filme sind zumindest vordergründig nicht so darauf ausgerichtet zu sagen, jetzt erklären wir, warum Kindheit wichtig ist oder so. Es wird vielleicht eher aus dem aus dem Gegenspiel von Pippis verrückter Art und den sehr spießigen Tommy und Annika erläutert, die ja einen sehr, in manchen Filmen sehr spießigen Elternhaushalt haben, wie mit dieser Teestunde oder so, wo Pippi kommt und erstmal irgendwie ans Buffet geht und komplett in so einen Kuchen reinfasst und
ja,
da isst und isst.
Das ist sehr herrlich.
Das ist genial. Sowas zeigt das nochmal so ein bisschen auf, aber das hat, glaube ich, auch eher andere Parallelen, so mit Etikette und wie sinnvoll das ist oder auch nicht.
Ja.
Ja.
Ich wieder Bock auf Pippi Langstrumpf.
Alleine schon diese sehr geile Essen, nee, wie heißt das? Nicht Spielzeug, sondern, als in Süßigkeiten.
Ah ja, die kenne ich auch, ja.
Liebe die.
Das würde dir gefallen eigentlich, Christiane. Wegen Süßigkeiten.
Ja, aber Pippi Langstrumpf gucken, oh, ich weiß.
Ach, du hast immer so Vorurteile. Schau es dir doch einfach mal an. Das ist großartig, Pippi Langstrumpf.
Ich habe einfach nur keinen Bock auf Kinder-Content. Aber abgesehen,
es gibt nur ein Lied.
Ferrero.
Pippi Langstrumpf ist ein anderes Kind. Die ist nicht so wie die typischen. Das ist ja gerade das Tolle. So. Die ist ja so ein emanzipiertes Kind. So.
Du darfst nicht die amerikanische Verfilmung gucken. Die habe ich nämlich auch schon durch.
Du musst das schwedische Original natürlich schauen.
Ja.
Das ist
großartig. Ich gucke es mit dir zusammen.
Ich habe das als Kind ja auch geguckt. So ist ja nicht. Aber
habt ihr mal Lotta geguckt?
Nee.
Lotta aus der Krachmacherstraße?
Ja, aber mit diesem, das ist doch mal so, das ist doch bedeutend später gefilmt worden.
Keine Ahnung.
Das habe ich, das ist auch so ganz weird irgendwie, weil die, ich weiß gar nicht mehr, ob da auch so Kindheitssachen drin auftauchen. Ich erinnere mich.
Ich mochte nur den Michel, der war
toll. Oh, der Michel von Lönneberger, den fand ich so nervig.
Och, der war auch toll. Also,
oh, das nee, das ist echt so egal. Also, so das war ein Bub, den ich, so, solche habe ich gehasst.
Der hat mir immer so ein bisschen leid getan, weil der immer von seinem Vater so.
Ist das nicht aber auch Kindheit? Der hat doch am Ende nur Spaß gemacht. Ja. Oder seine Kindheit war verrückt zu sein. Und dann hat er dafür immer aufs Fressbrett
gekriegt. Ja, genau. Aber immer ganz schön doll. Also wo ich mir dachte, Mann ey, das ist doch einfach ein Kind. Lass dir doch einfach.
Ja. Naja gut, wenn man irgendwelche Tonkrüge kaputt macht.
Und ja, so, aber ich fand immer, das war jetzt gar nicht so schlimm, wie das immer so dargestellt wurde. Ich dachte mir, komm, das macht jeder. Meine Brüder haben das auch alle gemacht. So.
Ja, aber das waren vielleicht nicht die Tonkrüge, die für den Abend wichtig waren, weil das war so ein traditionelles Fest irgendwie, was die immer ausgeben. Ne? Also hat man wieder dieses Etikette-Ding auch. Aber das könnte auch.
Kommen wir mal zurück.
Wir schweifen wieder.
Back aus dem
nächste Frage, rein. Bitte.
Ja, wir haben noch die 11 essentiellen Keanu Reeves-Fragen vor uns.
Ja, von Max haben wir das ja letztes Mal, hat er die ja uns vorgestellt.
Sehr beeindruckend. Genau.
Ja, vielen Dank nochmal, Max, dafür. Und das werden wir jetzt nochmal durchgehen.
Genau. Ist Keanu Reeves die Nummer 1 in den Credits? Habe ich extra nochmal nachgeguckt. Nein, ist er nicht. Er kommt sogar erst an vierter Stelle.
Ja.
Dann Frage 2. Sagt Keanu Reeves Wow oder Guns, Lots of Guns?
Naja, wir können das schlecht sagen, weil wir haben es wieder auf Deutsch geschaut und
aber selbst bei der Autoverfolgungsjagd oder so war nichts da, wow? drin?
Nee, ne?
Nee, ich glaube nicht, tatsächlich. Nee. Also mir ist da nichts
aufgefallen. Oder als der die Rutsche runter ist in den Keller auch, das hätte man zumindest im Deutschen hätte ja irgendwie gesagt so, ja, wow.
Hättest du auch mal ruhig noch mal so ein bisschen drüber synchronisieren können. Wow.
Ja, ja. Aber da war nix irgendwie. Ich habe jetzt auch, also das hat man schlecht gesehen, ob der den Mund irgendwie bewegt hat, aber ich befürchte nicht.
Ja. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt?
Nein.
Ja, doch, er kommt mit der Bärchenpolizei in Kontakt.
Am Ende, ich wollte gerade sagen, das war auch eine sehr geile Szene.
Die Bärchenpolizei.
Die vor allen Dingen sehr lethargisch irgendwie fungiert, oder? So, die nehmen da, also man muss diesen, bevor es in den Wald der Nacht geht, muss man so einen Holzstamm runternehmen von dem Tor und dann kann man das aufstoßen. Und die, ich glaube, Lisa ist da auch mit dabei, die kommen da an, heben das runter und der sitzt irgendwie daneben und reagiert super verspätet und dann ist das schon, sind die schon raus und er dreht sich so um, hebt so die Arme und denkt so, okay, und in sein Häuschen. Ich denke mir so,
ja,
definitiv können die ihre Rechte durchsetzen. Der Richter hat viel zu tun.
Oh ja, ja. Nächste Frage, tötet Keanu Reeves jemanden?
Nein. Also,
es wird ja niemand getötet.
Nee, ja, diese Monster nehmen.
Also.
Aber dieses Federvieh-Ding, das wird in eine Kiste gesperrt. Ja. Da hatte ich schon ein bisschen Mitleid, muss ich sagen.
Die malen das ja so im Auge zu.
Ja. Das fand ich ein bisschen brutal.
Aber er tötet keinen.
Nee. Wird Keanu getötet?
Nein.
Findet Keanu die, in Klammern, große Liebe in diesem Film?
Ja, natürlich.
Ja. Hat Keanu Sex?
Nein.
Das wäre auch vielleicht nach den
so
Credits.
Kinderfilm.
Naja, kommt drauf an, wie erwachsen Lisa ist. Ne?
Und wie auf diesem anderen Planeten Sex definiert wird.
Ja, stimmt. Blickt Keanu nachdenklich in die Ferne?
Habe ich nicht drauf geachtet.
Auch nicht.
Ich glaube nicht, weil er auch einfach nicht so viel Screentime hat, aber er guckt nachdenklich oder sehnsuchtsvoll seine Braut am Ende an, was er eigentlich nicht darf. Nutzt Keanu Reeves asiatische Kampftechniken?
Nein, obwohl Mr. Miyagi dabei ist.
Welche Frisur trägt Keanu Reeves?
Ja, so eine Prinzenfrisur.
Ja, so ein bisschen Prinz Eisenherz.
Ja, so Prinz Eisenherz, genau.
Und die letzte Frage, was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film?
Na, der beste, den fand ich ja zum Schluss, als er noch diesen einen Satz sagt, der mir jetzt nicht einfällt.
Ja, bei der Hochzeit, da fand ich ihn auch drollig. Ja.
Und der schlechteste?
Wo die Auto fahren. Alle Momente, wo er Auto fährt.
Ja, aber das kriegst du nicht viel mit. Mir ist nur aufgefallen, dass der Böse das einzige anders geartete Auto hat. Da war ja so ein Pfeil drauf. Alle anderen haben so Autos, wo nur eine Nummer drauf ist.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob man das als tölpelhaft bezeichnen kann, wo der doch diese diese Falltür sucht, weil der läuft ja so rum und sucht.
Ja,
und
die Falltür, wer runterfällt, das war auch
dann
ganz schön.
Mit irgendwie, dass der eine Bodenteil so hohl klingt und dann so tap, tap. Oh, das klingt hohl. Tap, tap, tap. Bumm, Klappe geht auf und er klatscht rein.
Okay, das ist die schlechteste Szene, ja, damals gefunden. Das,
vielen Dank. Obwohl es eigentlich ganz clever war, danach zu suchen, was hohl klingt.
So doof, ey.
Ja, wie würdest du es sonst raus? Ich hätte echt erwartet, dass er noch dreimal um den Tisch rumläuft und dann irgendwie das rauskriegt oder so. Aber das war schon irgendwie sehr.
Aber man muss sagen, er hatte in dem Film jetzt nicht viel Time to Shine und auch nicht so viel Zeit, um irgendwie zu versagen.
Vielleicht so ein bisschen auch diese Szene, wo die doch am Anfang diesen Autounfall hatten und er so steuert. Er hat ja, glaube ich, so einen kurzen Moment, wo seine Gesichtszüge ihm entgleisen. Und Lisa ja dann hinten irgendwie den doppelten Rittberger macht. Ja.
Das ist wirklich die geilste Szene. Wie sie da hinten aus dem Auto.
Ich dachte mir auch so, was geschieht hier jetzt gerade?
Ich habe so gedacht, im Moment, es ist so X-Faktor, das Unfassbare. Da kommt Jonathan Frakes. So.
Ja, ja.
Denken Sie, das ist wirklich passiert?
Geil.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir 1 Stunde und 50 Minuten über diesen Film sprechen.
Ich dachte auch,
eine
halbe Stunde haben wir das abgefrühstückt.
Nicht mit mir wahrscheinlich. Ja.
Oliver, wenn man dir irgendwie schreiben will, wie kann man das denn am besten machen?
Ach, das ist immer das Leidige mit meinem Nutzernamen, den werde ich aber nicht vereinfachen. Man findet mich auf Twitter unter meinem Nutzernamen Magnus Cerebrum, Magnus wie M-A-G-N-U-S halt und Cerebrum lateinisch für Gehirn, habe ich mir irgendwann mal so übersetzen lassen. Auf Twitter findet man mich da und kann mich da einfach antweeten, wenn irgendwas noch nachgetragen werden kann zu Operetten.
Ja. Sehr schön. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch gerne uns im Blog hinterlassen. Ja, Julius, was ist denn der nächste Film auf unserer Liste?
Also, der nächste Film heißt Eine verrückte Reise durch die Nacht. Und den gibt's auf DVD, also gibt's den zu schauen, also jetzt zu streamen gibt's den leider nicht.
Habe ich zumindest nicht gefunden, aber vielleicht ändert sich ja das nochmal. Aber ich habe auf jeden Fall die DVD da und ich glaube, das wird ein großer Spaß.
Oh ja.
Weil, das kann ich schon mal teasern, es gibt ein Video, wo alle Woes von Keanu Reeves zusammengeschnitten sind.
Und in dem Film kommt's sehr oft vor?
Ja.
Geil,
ich freue
mich. Da sind
einige Ausschnitte drin aus diesem
Film.
Ja,
das wird schön.
Ja.
Ja, der Plot, der war auch schon toll. Ich habe mir ja das, das mal kurz durchgelesen, den Klappentext. Und ja, das hat sich schon sehr unterhaltsam angehört.
Ja, ich glaube, auf der DVD steht auch irgendwas von ein Film im Stile von John Hughes. Und da bin ich ja immer für.
Ja, und John Hughes-Filme sind auch immer irgendwie gut.
Ja.
Ja.
Gut, dann haben wir es für heute geschafft. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.